Cthulhu. Zum Drachentöter-Podcast. Mein Name ist Mike. Doch zuallererst möchte ich mich für das bisherige Feedback bedanken. Heute geht es um H.P. Lovecrafts Cthulhu. Dazu habe ich Mitglieder des ersten österreichischen Rollenspielvereins, die Halle der Helden, bei mir. Also Michael, Günther und Poldi, wobei sich Poldi erst in der zweiten Hälfte der Aufzeichnung zu Wort meldet. Obwohl diese Aufnahme schon ein paar Wochen auf dem Buckel hat, möchte ich sie euch dennoch nicht vorenthalten. Und los geht's. Dann begrüße ich heute den großen Alten, den Günther.
Hallo.
Und den Anwalt, den Michael.
Hallo.
Und unser Thema heute ist Cthulhu von Chaosium, beziehungsweise derzeit von Pegasus im deutschsprachigen Raum, was so basierend ist auf die Werke von H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft, wer war denn das oder wer ist das?
Naja, H.P. Lovecraft war eben ein Schriftsteller, der da vor allem für Pulp-Magazine geschrieben hat. Das sind so Groschenromane in den 1920er, 1930er Jahren in Amerika. Solche Magazine, wo eben auch der Carter sein Conan publiziert hat und so weiter. Also Geschichten, die schnell zum Lesen waren, die jede Menge Fantasy und auch Action drinnen gehabt haben. Und der Lovecraft aber war immer ein wenig besonders, weil der hat da so eine Art Horror hineingebracht. Und zwar ein Horror, der irgendwie neu war, weil er nicht auf klassische Monster gestützt war, wie Vampire oder Werwölfe, sondern er hat da ganz eine eigene Art von Horror beschrieben. Da kann vielleicht der Lanzi etwas dazu sagen.
Ja, das Ganze rennt etwas unter dem Begriff Weird Fiction und ist eigentlich Horror, der eben, wie der Günther schon gesagt hat, nicht auf klassischen Figuren aufbaut, sondern vielmehr auf einen Art kosmischen Horror. Also auch heute bezeichnet man einen sogenannten kosmischen Horror noch als Lovecraftian und es geht letztlich um, fast aus der Science Fiction herkommend, außerirdische Entitäten, die so mächtig sind, dass man es schon fast für Götter halten könnte und die sozusagen aus teilweise anderen Sphären, anderen Dimensionen, parallelen Realitäten auch einfach die Menschheit bedrohen, aber dort, weil sie eben so mächtig sind, eigentlich nicht einmal die Menschheit direkt bedrohen, sondern durch die Handlanger, also durch Kultisten eigentlich da fungieren. Und dass der Mensch dem Ganzen eigentlich relativ machtlos gegenübersteht. Also es gibt eigentlich vom Lovecraft relativ wenig Geschichten, die jetzt für die Menschheit oder für die Protagonisten gut ausgehen. Ich glaube, die einzige ganz klassische Action-Story, wo es wirklich gelingt, das Monster am Ende zu bannen, ist, glaube ich, der Horror over Dunwich.
Das Grauen von Dunwich auf Deutsch, ja. Das ist die einzige Geschichte. Sonst enden seine Geschichten meistens im Wahnsinn der Protagonisten. Und das ist auch Thema vom Rollenspiel, also unter anderem natürlich.
Es macht das Rollenspiel auch zu etwas insofern Besonderen, weil der klassische Rollenspieler, egal ob es jetzt aus der Schiene DSA kommt, D&D oder mittlerweile auch Savage Worlds, früher am Anfang, also in die 90er Jahre sozusagen, vielleicht noch aus dem Bereich Midgard, muss sich umgewöhnen, weil es ist eigentlich jetzt nicht der strahlende Held, also nicht die Heldengruppe, die jetzt ganz klassisch auch mit diesen Fantasy-Archetypen da Monster jagen geht, die Ausrüstung verbessert und letztlich immer mächtiger wird, sondern man spielt in der Regel, außer es wäre ein besonderes Setting, eigentlich immer Menschen, immer relativ normale Menschen, also natürlich gibt es dann so unter Anführungszeichen Power-Gamer, die halt dann einen Polizisten machen mit Waffe oder einen Bibliothekar, der wahnsinnig gut Bibliotheksnutzung kann, um da Dinge herauszufinden oder Archäologen. Also es kann schon in Richtung Pulp und Indiana Jones und so weiter auch gehen. Aber man ist dann eigentlich eine Gruppe von normalen Menschen, die mehr oder weniger in diesen Mythos hineinstolpert und sozusagen die Welt hinter dem Schleier, die Welt hinter der Welt entdeckt. Das heißt, man ist eigentlich eher jemand, der diesen ganzen Dingen teilweise sehr machtlos gegenübersteht und halt eher ab einem gewissen Zeitpunkt mit seinem Charakter schaut, dass man entweder überlebt zum nächsten Spieleabend oder möglichst auf eine gute Art und Weise oder auf eine möglichst, wie soll ich sagen, gute Art und Weise, auf eine möglichst spektakuläre Art und Weise entweder stirbt oder wahnsinnig wird oder beides in einer gewissen Reihenfolge.
Gut, zum Thema Wahnsinn kommen wir später. Standardmäßig würde das dann bedeuten, dass so klassische Vorzeigeprodukte in der Kinoversion wahrscheinlich dann sind wie Aliens oder Armee der Finsternis.
Armee der Finsternis, The Evil Dead und solche Sachen. Ja. Also solche Filme, wo man eigentlich nicht mit einem Happy End rechnen kann, weil eben der Horror, das Grauen zu übermächtig ist. Und
ja, da läuft wenn man es vielleicht filmisch sieht, es gibt eben Alien, weil da eben diese Fremdartigkeit sehr gut herauskommt und weil man sagt, dass der H.R. Giger, der Alien designed hat, der für diesen techno-organischen Look verantwortlich ist, sehr stark auch an dieser teilweise sehr interessanten und auch vertreten Biologie, die beim Lovecraft immer Thema war, eigentlich dort seine Anleihen genommen hat. Dann The Thing ist auch ganz stark, wird als wesentlicher Einfluss auch in Richtung, oder da werden zum Beispiel dieses Berge des Wahnsinns, eine von den bekannteren Geschichten eigentlich vom Lovecraft ebenfalls da als Quelle zitiert. Wenn man es etwas palpiger haben möchte, ist zum Beispiel Hellboy, sowohl die Comics wie auch die Filme eigentlich eine sehr gute Quelle. Also vor allem der erste Film mit dem berühmten Schauspieler, sagen wir es einmal so, also die alten Filme, jetzt soll der 2020 ein neuer kommen, der Ron Perlman übrigens ist, jetzt fällt es mir ein, gerade der erste Film hat ja auch diesen kosmischen Horror sehr klar. Hin und wieder wird auch Event Horizon zitiert entsprechend. Genau. Ein Film, der sehr stark in die Richtung geht, ist eigentlich The Mouth of Madness mit Sam Neill von John Carpenter.
Nie gesehen.
Wird eigentlich als der Lovecraft-Film zitiert, obwohl er nicht Lovecraft ist. Und es geht um den Hauptdarsteller, der Bücher entdeckt von einem gewissen Sutter Kane, der vom Prochnow gespielt wird. Und der eigentlich so lovecraftig schreibt und der dann eben auch in diesen ganzen kosmischen Horror hineinkommt. Also es ist wirklich, The Mouth of Madness kann ich nur empfehlen, ist wirklich sehr gut. Und mittlerweile gibt es auch andere Filme,
die sehr gut in die Richtung. Dagon war, glaube ich, noch dabei.
Dagon, das ist letztlich eine Umsetzung von einer Kurzgeschichte vom Lovecraft, wobei Dagon eigentlich nicht die Kurzgeschichte ist, die im Film umgesetzt wird, sondern vielmehr ist es eigentlich, also es gibt eine Kurzgeschichte vom Lovecraft, die heißt Dagon, die also ein bisschen gesehen wird als der Vorläufer von Der Ruf des Cthulhu, die bekannteste Geschichte von ihm. Der Film selber handelt aber eher ein bisschen trashig, letztlich von Die Schatten über Innsmouth, also auch eine der bekannteren Geschichten vom Lovecraft. Generell, es wird sehr viele Dinge, die jetzt also in Richtung Horror und Ozean ist, wird immer sehr stark mit Lovecraft in Verbindung gebracht eigentlich. Und es gibt mittlerweile sehr viele Filme. Ich glaube zum Beispiel letztlich auch Silent Hill, die Filme und so weiter, die sind auch sehr stark von den Themen her auf Lovecraft.
Ich vermute sogar die nächsten Serien, was es so gibt wie The Tide.
Tide sagt mir jetzt nichts, aber zum Beispiel Stranger Things,
genau.
Den Jugendlichen, ja. Habe ich selbst noch nicht gesehen, sagt da war jeder. Oder ja. Zum Beispiel die erste Staffel True Detective, die wo vom King in Yellow gesprochen wird und von Carcosa, was eigentlich vom Chambers stammt, diese Geschichte, aber wird in Wirklichkeit im Lovecraft zugeordnet, weil der Lovecraft eines sehr gut verstanden hat, nämlich das kollaborierende Schreiben. Also er hat sehr früh eigentlich Leute ermutigt, im Briefaustausch, zumindest soweit ich das weiß, sozusagen seine Monster, seine Kreaturen zu benutzen und hat das sozusagen sich auch von anderen Personen das ausgeborgt. Also wenn man sich zum Beispiel Conan anschaut, Conan hat auch immer wieder Anleihen an Lovecraft. Da wird dann auch immer gesagt, ist das dasselbe Universum oder nicht? Also liegt Cimmeria irgendwo in die Geschichten vom Lovecraft? Und wenn man sich zum Beispiel das Necronomicon anschaut, also dieses Buch der Toten, das der Lovecraft immer wieder beschrieben hat, ist das Werk des Horrors, wo es drinnen steht, das wird zum Beispiel bei, wie heißt das, Legion of the Damned, also wird es zum Beispiel auch, taucht auch auf und es ist, das Buch ist so oft irgendwo verwendet worden, dass es heutzutage wirklich Leute gibt, die behaupten, es sei real. wo es in Wirklichkeit ein fiktionales Werk ist.
Ja, das ist definitiv. Also ein Necronomicon, das ist eigentlich in der Popkultur vor mittlerweile über 30 Jahren auftaucht und nie wieder untergegangen in Wahrheit. Mhm.
Das ist eben, weil eben, wie schon gesagt, der Lovecraft viele andere Schriftsteller beeinflusst hat. Ist klar, seit dieser Zeit sind viele Schriftsteller erschienen und haben geschrieben, unter anderem auch Stephen King und die ganzen Konsorten eben. Und der Lovecraft selbst hat eben da, wie schon der Lanze gesagt hat, regen Briefwechsel gehabt mit seinen Zeitgenossen. Und dadurch ist eigentlich schon so ein gemeinsames Universum entstanden. Dieser Lovecraftsche Kosmos eben, der eben auch die Grundlage eben ist für das Rollenspiel.
Gut, dann kommen wir zum Rollenspiel selbst. Was brauche ich dazu? Wie viele Spieler brauche ich, einen Spielleiter oder nicht?
Naja, wie immer beim Cthulhu ist nach wie vor ein klassisches Rollenspiel mit einem Spielleiter. Optimal sind so 4 Spieler, geht natürlich auch mit mehr Spielern. Aber gerade bei einem Horror-Rollenspiel ist es von Vorteil lieber weniger Spieler, weil zu viele Spieler wiegen die Spieler selbst in Sicherheit, weil sie sich denken können, die Möglichkeit, dass irgendwen erwischt, ist größer, wenn wir zu 15 sind, als wenn wir nur zu 14 sind. Und insofern ist generell besser weniger Leute für Cthulhu, weil Cthulhu ist schon sehr ein atmosphärisches Spiel, wo die Atmosphäre schon eine größere Rolle spielt als bei den Fantasy-Rollenspielen, weil gerade bei Cthulhu sollte man das, weil es ja immer Horror-Rollenspiel ist, immer ein bisschen atmosphärisch darstellen. Ist nicht immer leicht natürlich, aber schon alleine, dass eben Cthulhu auf unserer Welt spielt, also man spielt an normalen Menschen, man spielt auf reale Schauplätze, können sich die Spieler natürlich auch viel mehr vorstellen und viel mehr hineinfühlen, insbesondere wenn man zum Beispiel spielt in Berlin zum Beispiel, wo manche Leute das schon kennen und so weiter. Und wie gesagt, die Atmosphäre, die da entsteht, ist schon sehr wichtig und wenn die Spieler da auch mitgängen ein wenig, dann entstehen da sehr großartige Rollenspielmomente.
Wann ist irgendwer das erste Mal zu einer Runde dazukommt, was wir da brauchen? Charakterziel ist klar. Würfel, was wird er primär brauchen oder was wird er gar nicht brauchen von Würfeln?
Also er braucht... wenn man das klassische Cthulhu-System hernimmt, eben das von Chaosium bzw. Pegasus, da braucht man eigentlich nur einen W100. Das System selbst ist sehr, sehr einfach und verständlich, weil man hat eine Reihe von Fertigkeiten und Attributen, die alle auf einem Prozentwert basieren. Und somit weiß ich genau, wenn ich Bibliotheksnutzung 75% zum Beispiel habe, habe ich eine Dreiviertel Chance, dass mir der Wurf gelingt. Darum ist das Spiel recht eingängig. Also die Spieler begreifen es in der Regel sehr schnell, dieses Prozentsystem. Ist nicht jedermanns Sache, aber gerade für Einsteiger sehr, sehr gut und ich spiele recht gern mit diesem Prozentsystem.
Schwierige bei Cthulhu, was ich seinerzeit gemerkt habe, wie ich damals beim Günther das erste Mal gespielt habe und ich bin aus der AD&D-Ecke gekommen, ist nicht so sehr das System, weil es ist durchaus sogar leichter wie andere Systeme, sondern das Setting an sich. Weil das Setting an sich was ganz was anderes ist. Man hat auf einmal letztlich keine Archetypen mehr, die so bekannt sind. Ich meine, die Fantasy-Durchdringung in der heutigen Zeit ist jetzt nicht zuletzt durch Serien wie Game of Thrones eigentlich relativ hoch. Also dieses, sage ich mal, leicht irreale Mittelalter, wenn ich so will. Und das Spannende ist das, und das sieht man gerade meines Erachtens auch an den Produktionen von Pegasus, die unglaublich hochwertig sind. Das wird auch, glaube ich, über den österreichischen und deutschsprachigen Markt hinaus auch immer wieder gesagt, dass es schön, weil es wenig vergleichbare Produkte gibt, also auch nicht in Amerika. Die leben sehr stark davon, dass sie sozusagen das Reale mit dem Irrealen verweben. Das bedeutet, dass die besten Abenteuer eigentlich so knapp schon an der Realität sind, dass schon fast wieder wahr sein könnten. Also das ist so nur ein bisschen entrückt. Und das ist zum Beispiel, wenn man in Berlin spielt, dann ist das Setting so gut aufgebaut und so gut recherchiert, dass man sich mit dem wirklich auch, wenn man schon mal in Berlin war, zu einem gewissen Grad identifizieren kann und dann sogar das geschaut wird, dass man so Alltagsmythen oft ein bisschen einbaut in die ganze Sache. Und das macht das Ganze eigentlich sehr spannend, aber es ist natürlich auch am Anfang eine gewisse Herausforderung. Also aus meiner Sicht, ja, bitte mich zu verbessern, ist es, glaube ich, für einen vollkommenen Rollenspiel-Neuling vielleicht Cthulhu nicht unbedingt die erste Wahl, wenn man jetzt sagt, man macht einmal, man will eher klassisches, sage ich mal, Hack and Slay. Wenn man natürlich sagt, man hat jetzt anspruchsvollere Leute, vielleicht auch schon ältere Semester, klingt jetzt vielleicht schlecht. Also vielleicht mit einem 16-Jährigen würde ich jetzt nicht Cthulhu spielen, da würde ich eher Savage Worlds, AD&D oder irgendwas spielen und halt eher klassisches Fantasy-Setting zum Hineinschnuppern. Mit dem kann man sich vielleicht leichter identifizieren. Das andere, was beim Cthulhu natürlich immer eine Herausforderung ist, ist das, wenn ich jetzt sage, ihr begegnet einem Elf oder einem Zwerg oder einem Ritter, dann hat auch jeder auch von der Jugend her hat einfach ein Bild, eine Bedeutung. Aber der Lovecraft hat sehr oft seine Monster damit beschrieben, seine Kreaturen, dass man es gerade nicht beschreiben kann. Das Unaussprechliche. Und das ist auch sehr herausfordernd dann oft für einen Spielleiter, was zu erklären, wo man in die Filme immer sieht, dass die Kamera nicht dorthin schaut, sondern auf die schreckenserstarrten Gesichter der Schauspieler eigentlich.
Das ist ja eine Stärke von Cthulhu, dass eben diese Monster nie beschrieben sind, genau, schon vom Lovecraft her nicht. Und das soll man auch im Spiel so überbringen, weil nichts regt die Fantasie mehr an als das Unbekannte. Und wenn man den Spielern halt nur da so beschreibt, da ist irgendetwas ganz Furchtbares, was wo einer Geist sich weigert, dass er diese absurde Geometrie von windenden Tentakel überhaupt begreift, dann erzeugt das natürlich ganz ein anderes Gefühl, als wenn ich am Abü aus einem Monsterhandbuch zeigt mit irgendeinem Fantasy-Monster. Also die Monster sind bewusst so vage und so unklar beschrieben, das regt schon die Fantasie der Spieler sehr, sehr an.
Das bedeutet aber dann auch, dass an und für sich es eher ungeeignet ist oder eher nicht so gut umkommt, wenn man es online spielen würde, also sprich über Webcam oder ähnliches.
Ja, das Spiel am Tisch ist generell auf jeden Fall einer Online-Runde vorzuziehen, weil es ja der direkte Kontakt mit Spieler und Spielleiter kann dadurch nichts ersetzt werden, auch durch die ganzen neuen Medien nimmer. Mag sein, dass das meine große alte Ansicht ist, aber es ist schon ganz was anderes, wenn man am Tisch sitzt mit einem gedimmten Licht und mit einem guten Spielleiter und gute Spieler, die sich da hineinfühlen in so eine Geschichte, die vielleicht in die 20er Jahre spielt, wo man vielleicht mit Howard Carter da im Tal der Könige nach alten Mumien grabt und man war so ein Spieler, ja, wir finden das Grab von Tutanchamon, aber bei Cthulhu kann man erfahren, was da wirklich der Fluch der Pharaonen war. Weil, wie gesagt, der Lord Carnarvon ist ja dann umgekommen und einige von der Expedition.
Was mich zum nächsten Thema bringt, gerade eben diverse Ausgrabungen. Ich weiß ja, dass du sehr viele Handouts benutzt bei deinen Spielen, beziehungsweise selber erstößt. Wie hoch ist da der Schwerpunkt bei Cthulhu gegenüber anderen Systemen? Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Tischplänen oder sowas, sondern halt wirkliche Handouts.
Ja, indem ja auch der Lovecraft in jeden seiner Kurzgeschichten irgendwelche unheiligen Bücher beschreibt, diese pfeffrig riechenden Folianten, bietet sich das Spiel an, sehr viel mit so textlichen Handouts zu arbeiten. Also wenn man da den Spielern, wenn sie in der Bibliothek da dieses alte Buch finden und man hat da ein Handout vorbereitet mit einer alten, gerade nur lesbaren Schrift und man gibt sie einer, das sorgt eben auch sehr viel für das Hineinfühlen der Spieler in das Spiel selbst. Genauso nicht nur Text-Handouts, man kann auch sehr viel mit Props arbeiten, mit solchen Requisiten. Es gibt da Cthulhu und der vom Carsten Pohl, Filmriss heißt es, das arbeitet mit sehr viel Requisiten aus der Filmwelt und das habe ich einmal geleitet und habe die Requisiten auch ein wenig so vorbereitet und das ist natürlich, kommt immer gut an von den Spielern, ganz einfach.
Wobei ich sagen muss, ich glaube, Filmriss ist sowieso sehr gut, weil erstens, ich spiele in der Jetztzeit, von dem her, ich habe es ja selber geleitet, und auf der anderen Seite, die ganzen Handouts oder zwei Drittel der Handouts werden von den Leuten automatisch erkannt. Das macht schon sehr viel her, ja.
Man muss dazu sagen, dass beim Cthulhu sie sicher Handouts und Props fast nur mehr anbieten, wie stellen wir es bei anderen Rollenspielen. Ich sehe gar das Problem, dass das wahrscheinlich durch Skype-Runden oder so abnimmt, wann jetzt sozusagen die Spieler dann sehr aktiv Atmosphäre für sich selbst schaffen. Also quasi, wenn sich jeder in einem dunklen Raum sitzt und da auch so ein gewisses Horrorgefühl erzeugt. Was ich sehr spannend finde, ist das, das ist zurzeit, finde ich, was immer mehr in Mode kommt im Bereich der Conventions und so weiter. Also zum Beispiel jetzt auf der Cthulhu-Convention oder früher jetzt Anrufung, je nachdem. Die sogenannten Freeforms. Also es ist jetzt kein LARP, kein Live-Action-Roleplay im eigentlichen Sinn, sondern man betreibt zu einem gewissen Grad trotzdem Tischrollenspiel, versucht es aber auch für die Spieler möglichst atmosphärisch zu erfassen. Also es ist zum Beispiel vor einigen Jahren ist immer gespielt worden The Great Gatsby and The Great Race. Das ist unter anderem von System Matters Verlag jetzt auch auf Deutsch übersetzt worden. Also der große Gatsby und das große Rennen. Und da war es zum Beispiel auch so, dass man gesagt hat, naja, die Spieler sollen sich vorher gewissermaßen zum Dinner treffen und dort eher wirklich das Spielen die Rolle und dann erst eigentlich zum Tisch gehen. Oder ganz ein tolles Abenteuer ist zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, von wem das ist, das nennen sie Abwärts, wo der Horror eigentlich dadurch auch entsteht, dass man das Ganze in einem Lift spielt, also das Setting spielt in einer Liftkabine, die jetzt stehen bleibt. Und ich kann mich erinnern, wir haben das seinerzeit als Freeform gespielt beim Günther im Bad. Und das Bad vom Günther ist nicht groß und es war der Horror.
Das war eine ganz kleine Duschkabine, was ich als Fahrstuhl präsentiert habe und wie ich dann den Rauch des Feuers simuliert habe, da wäre ich selbst fast erstickt. Also es war recht eine schaurige, aber lustige Angelegenheit.
Und vor allem, es ist so, dass die Luft natürlich immer, das war ein fensterloser Raum, ja. Die Luft ist natürlich auch immer entsprechend worden, ja, weil einfach, wenn die Türe zu ist und da, ich meine, wir waren, glaube ich, zu fünft oder so
in zu dem Raum. Zu viert wird's, aber immerhin habt ihr ein Walkie-Talkie gehabt, eine Verbindung zu irgendeinem Sicherheitsmann draußen.
Aber trotzdem, wir waren zu fünft in einem kleinen Bad, ja, das ist schon ja, spannend, sage ich jetzt einmal. Und solche Dinge werden auch immer mehr gemacht und das finde ich eigentlich auch sehr gut von der Entwicklung her. Wobei ich sagen muss, ich gehöre wahrscheinlich eher zu den fauleren Leuten, also wo ich Spielleiter wie auch spiele. Also ich gebe mich an sich mit dem Standard-Tisch-Rollenspielrunden auch durchaus zufrieden, weil ich trotzdem der Meinung bin, der Vorteil von Pen and Paper ist halt einfach, dass das Ganze auch im Geist entsteht. Und ja, ich tue mir halt da als langjähriger Spieler eigentlich auch mittlerweile schon sehr leicht. Ja.
Das sowieso, also wenn, glaube ich, das erste Mal irgendwer auf das Ganze kommt, dann tut es ja generell schwer, sich das vorzustellen, was eigentlich dahinter steckt. Die Erfahrung, die ich gemacht habe zum Beispiel, war das, dass Cthulhu in der Jetztzeit, so wie eben Filmriss und ähnliches, gerade für Anfänger viel einfacher ist, unabhängig, ob es Zwerge, Elfen oder ähnliches.
Ich muss sagen, dass ich andere Settings, also gerade 1920er, sehr interessant finde, weil man durchaus viel lernt. Also wenn man mal einer meiner ersten Runden beim Günther gespielt, das hat, glaube ich, heißen, ich weiß nicht, Schwarzes Gold oder so.
Herz der Finsternis eigentlich vom Ralf Sandfuchs, aber ich habe Schwarzes Gold genannt, weil dazu passend habe ich diesen alten Schlager von Peter Alexander gefunden und immer aufgespielt, wo es eben darum geht, um Bergwerke und um den Ruhrpott.
Wir haben damals eigentlich wahnsinnig viel nicht nur Horror erlebt, sondern wahnsinnig viel über den Kohleabbau im Ruhrpott einfach erfahren. Muss man sagen, also das war wirklich interessant, aber ich glaube auch, dass das natürlich Now-Setting, was es ja auch gibt, also in der Jetztzeit, spannend sein kann. Das inhärente Problem, was man mit Now-Setting hat, ist das, dass unsere Welt halt sehr stark schon online auch abläuft. Also das heißt, wenn ich sowas spiele, dann muss ich mir als Meister immer überlegen, wie gehe ich mit sozialen Medien um, wie gehe ich damit um, dass ich halt nicht mehr in der Bibliothek muss, weil eigentlich alles ergoogeln kann. Und soweit ich weiß, gibt es da auch ganz interessante Abenteuer, die sich zum Beispiel nicht darauf sozusagen verlassen, dass sie sagen, ihr habt keinen Empfang, sondern wo sie sozusagen auch die sozialen Medien dagegen wenden. Also wir haben mal auch beim Günther die Nocturnum-Kampagne gespielt, wo man halt am Anfang, oder Günther uns auch noch gesagt hat, na, natürlich könnt ihr eure Handys benutzen. Natürlich, kein Problem, schaut's nach, bitte, reserviert das online, also in-time sozusagen. Nur das Problem ist, irgendwann sind wir halt draufgekommen, dass wir dadurch unseren Verfolger immer mehr offenbaren und dann waren es auf einmal die also in-game die Wegwerfhandys und ja, nicht ins Internet gehen und von jedem WLAN fernhalten. Also man kann das schon so spielen, aber es ist natürlich schon was, wo man sich dann 1920er zum Beispiel jetzt einfach keine Gedanken macht.
Das stimmt ja. Also gerade die Nocturnum-Kampagne, glaube ich, spielt ja eigentlich original irgendwas mit Anfang der 90er oder sowas. Das Internet, der eigentlich noch nicht einmal publik war, sondern nur auf Universitätsebene war. Ich habe es im Prinzip auch so gemacht, mit Internet kein Thema.
Richtig, weil auch die Kultisten verwenden ja das Internet. Genau. Und die Spieler hinterlassen ihre Spuren und so weiter. Und wenigen ist bekannt, dass es ja ein Netz hinter dem Netz gibt. Aber das braucht man da jetzt nicht ausführen.
Das, was zum Beispiel gemacht zwischen den Abend immer wieder E-Mails verschickt habe von Freunden, von Bekannten, von Familienmitgliedern, wo denn sie gerade sind, warum man denn nichts hört, oder der Nachbar ist verstorben oder der Vater hat einen Unfall gehabt und solche Sachen, die dann komisch irgendwie zusammengeführt haben. Das gehört für mich im Prinzip dann nur zu den Props und Ähnliches dazu. Bei Filmriss zum Beispiel, Günther, hast du da Musik noch verwendet zusätzlich oder Filmmaterial?
Ja, bei Filmriss habe ich zu Beginn zur Auflockerung einmal so ein Filmmusik-Quiz gemacht. Ich habe da bei Musiktitel abgespielt und habe die Leute da auf so Zettel ausfüllen lassen. Das hat ein wenig der Stimmung gedient zum Auflockern. Und dann ist der Film begonnen, hat im Abend, da haben wir uns die Rocky Horror Picture Show angeschaut und eben gerade bei der Szene vom Time Warp, da war eben dann dieser Filmriss, das war recht stimmig, ja.
Sehr interessant. Ich bin hergegangen und habe ein Vampir auf der Couch Intro-Szene genommen, dann immer ein paar Minuten dazwischen vergehen lassen, also sprich vielleicht auf 5 Minuten so ein Video zusammengeschnitten, immer ein paar Minuten auslassen und dann plötzlich eine Riesencut rein. Das macht auch einen ziemlichen Effekt.
Das war bei uns auch so, ich habe auch bei einem Bekannten von mir gespielt, Filmriss, der hat also 2 Filme zur Auswahl gehabt dann und hat eben den Gewinner des Musikquizzes hat er entscheiden lassen und der hat auch die Filme, ich glaube es waren jeweils 90 Minuten, der hat die halt auch auf ungefähr 10, 15 Minuten zusammengeschnitten gehabt und hat dann auch den Filmriss eingebaut, also da gibt es schon sehr gute Möglichkeiten.
Ja. Ich finde Filmriss ist eines der genialsten Abenteuer, die rausgekommen sind in den letzten 2 Jahren.
Ja.
Definitiv, ja.
Wobei, was ist das vom Carsten Pohl, oder?
Carsten Pohl, ja.
Der ist überhaupt, muss man jetzt einmal sagen, auch für sag ich mal, mir auf jeden Fall bekannt für sehr interessante Abenteuer. Es gibt da anderes Abenteuer von ihm, das heißt Ultima Ratio, das auch, oder Ultima Ratio heißt es, das auch wahnsinnig gut ist. Ja. Oder Same Procedure. Same Procedure hat mir sehr gut gefallen, weil es ist letztlich eine Freeform. Dauert sehr kurz, also man kann es ideal spielen und Same Procedure bezieht sich letztlich auf Dinner for One. Dinner for One und das ist einfach was man kennt und gibt dem Ganzen einen wirklich interessanten Twist. Also er hatte da, wenn sich der Carsten was überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat das immer Hand und Fuß. Ja.
Definitiv, also da muss ich zustimmen, mir hat das auch ist nicht gut gefallen. Ich würde das immer gern spielen, genau zu so passenden Szenarien oder Echtzeiten wie rund um Silvester und auch das Weihnachtsabenteuer. Das Bekannte, mir fällt jetzt der Titel leider nicht ein, wo es zwischen ersten, war das im ersten oder zweiten Weltkrieg, wo es dann angefangen haben zum Singen, die ganzen Soldaten. War das erste Weltkrieg, ja. Was ja auch beruhend ist, glaube ich, auf einer echten Tatsache sogar. Auf einer wahren Geschichte, ja. Grundsätzlich, ich habe da Listen von 1920er Jahren, 1930er Jahren, Lovecraft Country, Arkham, Innsmouth, Gaslicht, Mittelalter, Römisches Reich.
Ja, es gibt jede Menge, also weil das Konzept der großen Alten ist zeitlos und raumlos und die klassische Epoche sind natürlich die 20er Jahre, weil da spielen auch diese Lovecraft-Geschichten eben, das ist so das klassische Cthulhu, mit dem hat das auch angefangen. Dann ist einmal Cthulhu Now gekommen, beziehungsweise Delta Green, wo man Agenten des Übersinnlichen spielt, so auf die Art. Recht beliebt ist auch das viktorianische Zeitalter, Cthulhu Gaslight nennen sie das. Und ja, Cthulhu Mittelalter hat es gegeben oder gibt es teilweise nur. Es gibt eigentlich für jede Epoche irgendwas, aber das waren einmal so die Haupt. Tatsächlichen Epochen. So kleine Fangeschichten gibt es wie Cthulhu Piraten von Frank Keller und seine Gefährten, die das da gemacht haben. Und man sollte auch nicht vergessen, Cthulhu ist auch immer recht schön zum Spielen. Da hat man neun Leben, nämlich wenn man eine Katze spielt. Und Katzen spielen ja bei Cthulhu auch immer schon eine besondere Rolle, weil wenn man die Lovecraft-Geschichten von den Traumlande kennt, die Katzen von Ulta und die ganzen ägyptischen Sachen da mit der Katzengöttin Bastet. Also das passt sehr gut, dass man Katzen spielen kann im Lovecraft-Universum.
Da möchte ich noch was erwähnen, die Geschichte, wo wir Häschen waren im Märchenwald, die war wunderbar.
Ja, Cthulhu schreckt von nichts zurück, wie wir gerade gehört haben. Es gibt ein sehr liebes Amter, wo man Häschen aus einem Kinderbuch spielt, deren Märchenwald da allmählich immer furchtbarer wird. Also da ist auf einmal der Jäger, kommt nur mehr mit dem Schießgewehr daher und die Häschen haben Schreckliches zu erleben, dass das wieder in Ordnung bringen, ja.
Ist das eine Fan-Geschichte, oder?
Ja, es ist ein Fan-Abend, der habe ich zufällig gefunden, habe zu Ostern gespielt mit meiner Spielegruppe und war ein grandioser Erfolg.
Also das ist so lieb, das Abend, wir haben alle Häschen mitgehabt, dann war das Häschen verkleidet und war natürlich alles Mädel.
Das ist natürlich immer super, ja.
Man muss bei den Settings generell unterscheiden ein bisschen. Es gibt, also lange Zeit war ja im Prinzip Pegasus der Platzhirsch jetzt im deutschsprachigen Raum. Und in Wirklichkeit, wenn man Cthulhu gesagt hat und Cthulhu-Rollenspiel gemeint hat, dann war das eigentlich das, was vom Chaosium gekommen ist und vom Pegasus halt auf Deutsch übersetzt worden ist. Günther hat schon sehr viele Settings genannt, wobei das konstanteste Setting definitiv die 1920er sind. Das Now war jetzt nie so bekannt und beliebt, also das hat keinen so einen langen Lebenszyklus gehabt als Cthulhu Mittelalter nicht. Cthulhu Gaslight ist jetzt eher vorangetrieben worden, wir haben eher so Sonderbände. Es gibt auch von die Traumlande, was ein sehr starker Settingband ist in Wirklichkeit, aber auch mit eigenen Regeln nicht zu vergessen, obwohl es vielleicht manche vergessen möchten, ich weiß es nicht, ist natürlich der Band der Hexer von Salem, was eben letztlich auch Pulp ist, halt in der Welt vom Lovecraft mit den großen Alten. Und da gibt es eben nur zahlreiche eben Fanwerke, wie Cthulhu Piraten beispielsweise. Es gibt aber darüber hinaus, wenn man jetzt auf dieses Standard BRP, also Basic Roleplaying System geht, nur sehr viele andere Settings, die auch von Chaosium selbst herausgebracht wurden. Also so Settingbände, die sehr stark in Near Future gehen, dann eben so postapokalyptisch gibt es mittlerweile auch. Was gibt es noch? Gaslicht haben wir schon gesagt, es gibt jetzt Darker Trails, das ist mehr so das Cowboy-Setting. Also im Prinzip, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Gerade jetzt auch durch die Möglichkeit von Kickstarter und Co. gibt es ganz viele wirklich ausgerissene Sachen. Zum Beispiel gibt es vom Jeffrey Thomas, der hat eine Serie, das ist ein Horrorautor, der hat eine Serie geschrieben, die nennt sich Punktown. Das ist mehr eben so Horror mit Science-Fiction gemischt und nimmt aber da auch immer sehr stark Bezug auf den Lovecraft. Also die ganzen Monster und so weiter vom Lovecraft kommen dort auch vor und da gibt es jetzt einen eigenen Punktown-Setting-Band, der jetzt, glaube ich, jetzt ausgeliefert wurde und vor 5 Jahren auf Kickstarter gestartet ist. Ich weiß das, weil ich habe den vor ein paar Monaten bekommen und habe eben vor 5 Jahren habe ich damals unterstützt. Und wenn man jetzt dann vom Setting weggeht, also vom BRP-System weggeht, vom klassischen Cthulhu-System, dann gibt es ja mittlerweile mit Savage Worlds und nur weitere Trail of Cthulhu, danke. Gibt es ja nur noch weitere Settings, die dann eben stellenweise nur ausgerissener sind. Es gibt zum Beispiel jetzt, das nennen sie Arkham City oder ja, Arkham Cthulhu City nennen sie das, von Trail of Cthulhu. Das ist ein ganz spannender Settingband, wo sie im Prinzip Arkham, also die Stadt vom Lovecraft sozusagen, die es da erdacht hat, in der Jetztzeit mehr oder weniger, aber irgendwie auch so leicht verschoben, schräg und so weiter. Dann, wie gesagt, postapokalyptische Dinge, also was passiert, wenn die großen Alten dann wirklich auf die Erde kommen, das ist auch so ein wiederkehrendes Thema. Also man verhindert quasi immer das Erwachen der großen Alten, also dass die Monster kommen. Und es gibt natürlich dann auch immer wieder Geschichten und Abenteuer, die sich auch ein bisschen damit beschäftigen, was wäre dann, was würde dann passieren. Man muss sagen, es gibt, glaube ich, mittlerweile für so ziemlich jeden Geschmack bei Cthulhu irgendetwas, was man spielen kann in Wirklichkeit. Und gerade jetzt durch Kickstarter und Indiegogo, also Crowdfunding, gibt es jetzt nur mehr die Möglichkeit, entsprechende Settingbände aufzulegen. Also es ist jetzt gerade eben für Pathfinder ist die Was-Ewig-Liegt-Kampagne herausgekommen, die ganz klar Lovecraftige Einflüsse hat, beziehungsweise ganz klar sich auf das bezieht. Es ist jetzt gerade, wird jetzt gerade finanziert von Sandy Peterson Games, glaube ich, der King in Yellow, also quasi, das ja auch zu einem gewissen Grad Lovecraft zugeordnet wird, obwohl es eigentlich vom Chambers ist, aber auch, also der König in Gelb, auch sehr prominente Figur in dem Universum, wo es jetzt auch ein eigenes Rollenspiel dazu gibt. Also das ist einfach, wird immer mehr.
Man darf natürlich nicht vergessen, Achtung Cthulhu hat ja auch ziemlich eingeschlagen.
Achtung Cthulhu ist insofern interessant, weil, ich kann mich erinnern, ich habe von dem einmal gehört und Achtung Cthulhu ist ja quasi Cthulhu im Zweiten Weltkrieg und halt pulpig und eben so ein bisschen in Richtung Hellboy und sage ich mal, Setting Zweiter Weltkrieg, das glaube ich so ein bisschen mit Indiana Jones vergleichbar ist, Hellboy, beziehungsweise auch mit Iron Sky, also so quasi die Nazis, die dann unterstützt werden von übernatürlichen Wesen sozusagen, was dann auch Kriegsaffen gibt und diese ganzen typischen Pulp-Settings in Wirklichkeit. Und das Lustige ist, dass ich kann mich noch erinnern, wie das einmal irgendwie angedacht war, dann noch ganz frisch war, also wie Mödippius das gerade herausgegeben hat und ich habe die damals einmal angeschrieben und habe gefragt, naja, ich finde das Setting interessant, ob ich ein Abenteuer schreiben dürfte. Und der hat dann gesagt, ja, warum nicht? Ja. Das ganze Abenteuer ist dann eh bei Mödippius nichts geworden, es ist dann einmal in der Mephisto veröffentlicht worden, also das mehr Dieselpunk war, das habe ich mir selber geschrieben. Und das Lustige war damals, der hat mich damals so gefragt, naja, Michael, du bist ja da quasi im deutschsprachigen Raum, also würde, Achtung Cthulhu, also würde das die Deutschen interessieren und so. Und ich habe gesagt, naja, wir haben eine sehr eigene Beziehung zur Bewältigung des Zweiten Weltkrieges. Also ich finde es lustig, diese Geschichte, eben aus diesem pulpigen Aspekt, und weil ich ein großer Fan von Hellboy bin, aber bei der breiten Masse weiß ich es nicht. Und ich war dann eigentlich positiv überrascht, dass sozusagen meine Annahme sich eigentlich nicht bewahrheitet hat und dass eben Achtung Cthulhu einfach wirklich auch voll eingeschlagen hat. Und ich glaube halt einfach auch als Setting-Idee da ist, die sich jetzt nicht unbedingt da mit diesen ganzen Diskussionen auseinandersetzen will, sondern einfach eine palpige Alternative bringt.
Ich glaube, dass ein großer Punkt da war, das in dem Punkt drinnen ist, dass du eben auswählen kannst, ob du jetzt nach BRP-Regeln spielen willst, in zwei Variationen, oder nach den Switch-Worlds-Regeln. Das macht es sicherlich viel interessanter von dem Ganzen her.
Stimmt, das ist auf jeden Fall wieder mehr in Richtung hin zu Universalabenteuer, was ja früher auch gegeben hat. Ich glaube, wir haben die Kassen, diese Universalabenteuer, da gibt es ja so Reihen.
Ja, ganz früher, wie es eben nur gegeben hat, im deutschsprachigen Raum, DSA, Midgard und die hat es einige sogenannte Universalabenteuer gegeben. Das waren ganz einfach Abenteuer mit Werte für diese drei großen verbreiteten Systeme. Und ja, das macht Achtung Cthulhu schon richtig. Das bietet nämlich die ganzen Werte für das klassische Cthulhu, also das Basisregelwerk, und für Cthulhu Savage World.
Für das 3.5er, für das 7er, BRP und für Savage Worlds, genau. Ist drin, wenn wir es nicht täusche.
Ja, und darüber hinaus gibt es jetzt mittlerweile nur eine Fate-Version, oder ist zumindest geplant. Und Fate ist mittlerweile auch sehr stark vertreten eigentlich vom System her. Und es gibt da gewisse Crossover. Also es gibt auch das Interface 19 irgendwas. Das ist ja letztlich ein Crossover ist zu Interface Zero, das ist ein Cyberpunk-Rollenspiel. Und dann wird das andere Kassen Elder irgendwas, also es gibt so ein super Superhelden-Rollenspiel, wo quasi dann, also wo man quasi so einen Superheld spielen kann. Und auch da gibt es einen eigenen Setting-Band von Achtung Cthulhu, wo man das sozusagen vermischen kann. Also die haben auch geschaut, wobei, muss man trotzdem sagen, also Mödippius, die ja das herausgebracht haben, eigentlich sie innerhalb von wenigen Jahren von nichts, ja, oder von einem unbekannten Player eigentlich zu einem von die Verlage entwickelt haben, die jetzt wirklich auch viel hochkarätige Settings eigentlich haben, weil das Achtung Cthulhu läuft wunderbar, also die sind damals auch mit einem Kickstarter hineingefahren und dann muss man sagen, die haben auch wirklich den Kickstarter prompt erfüllt, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Dann haben sie jetzt die Lizenz für das neue Star Trek Rollenspiel, das auch sehr gut ist eigentlich. Ich glaube, John Carter auf Mars haben es ebenfalls zurzeit Rollenspiel auch über Kickstarter, sie finanzieren das, sie machen das total richtig. Dann ist jetzt angekündigt in Verbindung mit Gale Force 9 und Gale Force 9 ist zurzeit ziemlicher Player, was die Brettspiele betrifft. Also die haben unter anderem auch Star Trek, dann Firefly-Brettspiele, die sehr gut sind, haben es zum Beispiel jetzt angekündigt für Dune, also Dune der Wüstenplanet, der Kooperation, das Brettspiel und Rollenspiel sein wird. Und wenn man bedenkt, dass für 2020 der nächste Film geplant ist und das auch Setting ist, das sehr viele Fans hat, wird das spannend. Also das ist ja wirklich ein Wachstum eigentlich.
Definitiv, ja. Kommen wir nochmal zurück zu den 1920er und 30er Jahren. Das war ja die Zeit, wo der Lovecraft gelebt hat. Wann jetzt der Abenteuer spielen würde, also aus Spielersicht, was würde man da typischer oder untypischerweise mehr oder weniger erwarten?
Naja, es geht im Prinzip das klassische Cthulhu um, der ist immer so, als Spieler stößt man auf irgendein Geheimnis oder auf irgendeine unerklärliche Sache und man geht dem dann nach. Und bei Cthulhu ist das immer das Schöne, diese Gratwanderung, je mehr, dass man nämlich nachforscht und recherchiert, umso mehr erkennt man, da ist ja ganz was im Argen, da sind ja Sachen, die zerstören mir mein Weltbild, da sind Sachen, die kann es nicht geben und so weiter. Und so schlittern eben die Spieler immer tiefer ein in die Geheimnisse und es ist halt da das Schöne, dass man sieht, wie weit wollen die Spieler gehen. Gängen die bis das wahrscheinlich wahnsinnig werden oder gängen sie den schlimmen Weg, dass sie keine Chance mehr haben oder halten sie sich nur rechtzeitig zurück und machen irgendwas anders, wie wir schon gehört haben. Diese Wesensarten von Cthulhu, diese Entitäten, die kann man ja nicht besiegen. Aber man kann natürlich die Handlanger besiegen, diese Kultisten und so weiter. Man kann Rituale verhindern, man kann irgendwie da was zurechtrücken, was halt da schiefgelaufen ist, sei es, weil eine Grabkammer geöffnet worden ist oder was auch immer. Das können natürlich die Spieler schon richten. Aber es ist halt immer verbunden mit eine gewisse Portion Wahnsinn. Wahnsinn ist ja ein Wert des Spielercharakters. Und je mehr der Spieler halt forscht, da umso mehr Gefahr ist halt, dass er Wahnsinn ansammelt. Und hat er zu viel, naja, da hilft zwischen die Abenteuer dann halt ein Aufenthalt in die Sanatorien. Wobei die Sanatorien in den 1920er Jahren sind auch nicht immer gerade zur Verbesserung der geistigen Stabilität gut gewesen. Ist eben so eine schöne Sache.
Das ich glaube, nur ganz kurz, ich glaube, wenn man mal das sehen möchte, da gibt es diesen Film in Leonardo DiCaprio, glaube ich, Shutter Island.
Shutter Island, ja.
Das da ist ein sehr gutes Beispiel, finde. Also wenn man sich das mal anschauen möchte, wie ist das sozusagen, also wie das auch so Cthulhuid wäre und dass man da langsam sozusagen in den Wahnsinn verfällt, ich glaube, ist Shutter Island ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Mhm. Genau. Und ein kleiner Tipp zu Shutter Island, also keine Kritik lesen oder irgendwas anderes, einfach den Film anschauen. Weil sonst passiert, dass man den Film eigentlich immer sonst angeschaut hat. Oder nimmer so in die Tiefe hineinkommt. Aus eigener Erfahrung. Stehe an der Kinokasse und der vor mir erklärt mir, wie der Film funktioniert.
Ganz schlimm.
Ja.
Ich glaube, dass das auch strafbar ist.
Hoffentlich. Ich gehe davon aus, dass er sicherlich dann ein paar Tage wahnsinnig geworden ist drauf, aber so ganz genau weiß ich es
ja
nicht.
Ich bin der Meinung, Spoilern sollte strafbar sein. Ja. Ja.
Also wie gesagt, die 1920er, 1930er, ja, Gaslicht, im Endeffekt Arkham, Innsmouth, ist im Prinzip alles relativ ähnlich. Wir haben ja vorher gehabt, Delta Green, beziehungsweise Laundry Files, ist ja vor der auch ähnlich eine wie Delta Green. Da geht man ja komplett anders an die Sache ran.
Stimmt, Delta Green baut ein bisschen darauf auf, es gibt so wenige Landmarken in die Geschichten vom Lovecraft. Und eine dieser Landmarken ist The Raid of Innsmouth, also wo quasi dieses verwahrloste Örtchen, wo eben auch so nicht-menschliche Umtriebe sind mit so Fischwesen. Also der Lovecraft hat immer sehr viel Horror auch aus dem Meer und aus Fischen und so weiter bezogen. Ich glaube, er war allergisch auf Meeresfrüchte oder so, oder hat das nicht mehr irgendwie so in die Richtung war das. Ja. Und darum ist das auch wiederkehrendes Thema und da ist quasi die Behörden, die quasi Innsmouth sozusagen dem Erdboden gleich machen und da Leute auch verhaften, wo man jetzt das in der Geschichte des Außenstehenden gar nicht weiß, warum überhaupt, und die wissen das halt und dass das notwendig ist, weil da eben Nicht-Menschlichkeit so viel da ist. Und im Prinzip wird dort dann, soweit ich informiert bin, quasi aus diesen Spezialeinheiten, FBI und so weiter, werden dann eben so Delta Green Agenten gemacht. und entwickeln sie dann quasi und die funktionieren quasi als geheime Operation über die Jahrzehnte hinweg. The Laundry Files geht ein bisschen einen anderen Weg. Und zwar The Laundry Files ist in Wirklichkeit ist eine eigene Buchserie von Charles Stross, der sozusagen in der Jetztzeit schreibt, aber auch ganz klar sich auf den Cthulhu-Mythos bezieht. Also es gibt ja sehr viele auch zeitgenössische Autoren, die irgendwas mit Cthulhu machen. Und der im Prinzip auf der einen Seite dieses Agentensetting hat, also James Bond gewissermaßen, und auf der anderen Seite, weil eben das Ganze britisch macht, diese ganze britische Bürokratie und diesen Bürokratismus und sozusagen da auch eine gewisse Komik daraus zieht. Ja. Aber und dann auch gleichsam gewisse Dinge einfach postuliert, zum Beispiel jetzt, er sagt im Prinzip, dass jede Magie eigentlich nur eine hohe Form von Mathematik ist. Und schafft es dadurch, dass die zum Beispiel einfach keine Rituale mehr machen müssen, weil sie haben ja Apps dafür. Also die laden sich den Zauberspruch hoch und machen dann. Mhm. Und das ist in den Geschichten ist das sehr interessant eigentlich, also wie er mit dem umgeht. Aber wie gesagt, also bei der Laundry geht es einfach auch ein bisschen darum, sozusagen diesen Bürokratismus darzustellen und auch ein bisschen zu persiflieren. Und ein wesentlicher Bestandteil dieses Settings ist auch, ich habe es ein, zwei Mal gespielt, dass man sozusagen vor Beginn der Außenmission einmal Formulare ausfüllt, was man überhaupt braucht. Und das sind Dinge, also das ist bei Delta Green ist das wesentlich härter und so quasi die alleinstehenden Agenten, die sozusagen von allen geleugnet werden und so weiter. Aber es gibt eben mittlerweile auch Settings, also vereinzelt, beziehungsweise ist jetzt gerade, glaube ich, auch ein Setting mal wieder auf Kickstarter oder ist gerade in der Mache, ja, also erfolgreich war es schon, wo man quasi die Kultisten spielt, also quasi auf der anderen Seite. Also mit dem haben wir sie natürlich auch schon auseinandergesetzt. Ja. Aber klassisch sind eben wirklich die Investigatoren und 1920er eigentlich.
Mhm. Also grob gesehen ist im Prinzip Delta Green sowas wie X-Files und
kann man sagen, ja.
Das andere ist das englische Pendant.
Mhm. Ganz genau.
Es gibt ja dann auch noch so Fangeschichten, wie es du auch vorher erwähnt hast, die haben wir erst gesehen, über diese frühe Zeit der Raumfahrt in den 60er und 70er Jahren. Gibt es ein Fansetting. Beziehungsweise was auch noch eher bekannter ist für die Sachen, ist glaube ich Cthulhu Tech.
Cthulhu Tech ist jetzt ein Setting, das wieder ganz anders funktioniert. Das ist, ich weiß jetzt nicht von wem, von welcher Firma das oder von welchem Macher das herausgegeben wurde. Da hat man im Prinzip versucht, dass man einen ganz anderen Weg geht, was Cthulhu betrifft. Und zwar, ich meine, ich muss sagen, ich habe das Setting nie gespielt. Mhm. Allerdings habe ich natürlich als braver Sammler und Rollenspieler alle Bücher daheim, ohne sie jemals ganz gelesen zu haben. Und das ist halt ein Zukunftssetting, wo zum Teil die großen Alten wieder auf der Erde herrschen. Die Menschheit wehrt sich aber dagegen. Und es ist meines Erachtens eine Vermengung von Shadowrun, also auch mit Alternativen zur menschlichen Spezies, mhm. also mit so die Nasadi sind das, glaube ich, die irgendwie von die Migo, also von so Außerirdischen, die der Lovecraft erfunden hat, gezüchtet wurden gegen die Menschen, aber sie dann mit den Menschen verbündet haben und sie schauen ein bisschen aus wie Dunkelelfen, muss man ganz ehrlich sagen. und also das ist eine Geschichte, also so cyberpunkiger Wengerl. Mhm. Und auf der anderen Seite aber ganz klar bei Cthulhu Tech die so Mech-Krieger. Also das kommt auch sehr stark aus diesem Mech-Setting heraus, wo man dann quasi eben an so einen Mech-Piloten spielen kann, der halt je nach Fraktion dann schaut der Mech anders aus.
Also Gundam und Co.
Ganz genau, also das ist, das Setting gibt es aber jetzt mittlerweile, glaube ich, auch, also das letzte Buch ist definitiv schon vor einigen Jahren herausgekommen, ich weiß nicht, ob die nicht dann in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind.
Ich glaube, da gibt es mittlerweile nichts mehr. Ne?
Sie haben dann ein anderes Setting gemacht, dieselbe Firma, es hat am Anfang geheißen Chthonian Stars, was im Prinzip auch so, also mehr so in Richtung Alien war, aber halt mit Lovecraft-Einflüssen und Lovecraft-Monstern. Da gibt's, das ist dann aber umbenannt worden vom Setting her in The Void. Und da hört man hin und wieder ganz leise was. Aber auch
das eher, ist aber, glaube ich, eher so D&D-mäßig, wenn man nicht alles täuscht.
Nein, das war eher Starfinder in die Richtung. Also The Void ist schon mehr so in Richtung Lovecraft oder so, was ich beobachtet habe, was ich gesehen habe.
Also ich glaube, vom Regelsystem ist es eher in Richtung D&D, wenn man nicht alles täuscht, aber ich habe mir es selber nicht wirklich angeschaut.
Ja, natürlich. Also es ist auch das Cthulhu Tech ist auch eher in Richtung, glaube ich, mit W6 und so weiter. Mhm. Also das hat jetzt mit dem klassischen Cthulhu-Setting mit dem klassischen Basic Roleplaying-System, was ja eben von Chaosium verwendet wird. Und ich glaube, bei Glorantha oder so finden sie ja auch.
Ja, Glorantha, Runquest, basiert alles auf das BRP.
Ja, Glorantha ist ja, glaube ich, die Welt von RuneQuest, oder?
Glorantha ist eine der Welten von RuneQuest, ja.
Und das wird jetzt gerade wieder ein bisschen neu umdreht von Uhrwerk und Co.
Genau.
Da.
Kommt jetzt auf Deutsch, Glorantha macht Uhrwerk, ja.
Und die RuneQuest-Gesellschaft hat sich auch umbenannt. Und
sie hat sich auch umbenannt, sie haben RuneQuest 6 rausgebracht, daraufhin hat sie dann gleich Mythras geheißen und so weiter. Und mit Mythic Britain gibt es eine neue deutsche Übersetzung, was recht interessant ist.
Apropos Mythic Britain, das ist auch noch zu erwähnen, dass vor einigen Jahren Cubicle 7 hassen die. Die haben zum Beispiel als Doctor Who Roleplaying Game gemacht. Die haben auch einige Cthulhu-Publikationen herausgebracht in Richtung Cthulhu Britannica des Kassen. Also das ist auch nicht uninteressant eigentlich.
Das heißt Schwerpunkt England?
Ja, England.
Mittelalter wahrscheinlich?
Die ganzen geschichtlichen Seltsamkeiten von Britannien wären halt in Verbindung zum Mythos
also gebracht. Loch Ness und König Artus
ganz
und
genau, so weiter. Ja.
Man hat zum Beispiel, also es gibt auch also ein Settingband, das ist ein Kreaturenband, da wären zum Beispiel auch die, also diese Feenwesen, die es so gibt, die Liosolfar und die Dokalfar und so weiter, die man auch in Britannien hat, sehr klar in Richtung Mythos gesetzt. Also wären wirklich die quasi Dunkelelfen, also das kleine Volk wird da wirklich in einem Atemzug dann genannt mit und die wilde Jagd und so, also diese ganzen Geschichten. Was auch noch gibt, das ist auch schon wieder ein bisschen ein Ausreißer-Setting, ist gibt ebenfalls von Cubicle 7, das nennen sie Clockwork and Chivalry. Das ist mehr also so Steampunk-Setting eigentlich, so in die Richtung, aber nicht ganz. Es ist nicht ganz Steampunk, es ist, glaube ich, ein bisschen zeitlich davor angesetzt. Und da gibt es dann zum Beispiel auch einen Settingband, der heißt dann Clockwork and Cthulhu. Also wo quasi diese, noch nicht Steampunk, sondern Clockwork, was sozusagen zeitlich ein bisschen vorgelagert ist, dann eben auch mit Cthulhu in Verbindung gebracht wird. Das ist überhaupt öfter, fällt mir auf, dass es einfach hin und wieder zu verschiedensten Settings einfach dann quasi ein Cthulhu-Band gibt. Ja.
Das heißt, einen reinen Steampunk-Band gibt es dann eigentlich nicht wirklich. Wenn irgendwer Steampunk mit Cthulhu verknüpfen will und...
So einen richtigen eigentlich nicht. Nein, es wird sicher einige Fansachen geben drüber, weil, wie gesagt, Cthulhu ist im Mainstream angelangt seit einigen Jahren und viele andere Rollenspiele und Produzenten verwenden halt das, weil es ja ein bekanntes Topic mittlerweile ist im Fantasy-Mainstream.
Stimmt, also so ganz, es gibt ein Gaslicht-Setting und es gibt gewisse Abenteuer, die sehr stark in Richtung Steampunk gehen. Und dann eben, wie gesagt, das Clockwork and Cthulhu, aber so richtig ganz, dass man sagt, man hat ein Steampunk-Setting, wie zum Beispiel Space 1889 oder...
Oder Midgard 1880, das
gibt es eigentlich nicht. Gibt es
eigentlich nicht.
Wobei man so sagen muss, zum Beispiel Midgard 1880 ist eigentlich, zumindest was ich so etwas kenne, eigentlich ein sehr gutes Cthulhu-Setting, ohne Mythos. Also die, wenn man jetzt einmal Mythos herauslässt, dann sind die Abenteuer ähnlich, die eben auch so ein bisschen in Richtung, stellen wir es, Pulp und so weiter gehen und seltsame Vorkommnisse, nur wird halt dort eben nichts auf den Mythos bezogen, aber es wäre wahrscheinlich relativ leicht, dass die Mythos dort auch hinein.
Die ersten Abenteuer von Midgard 1880 sind sogar von so Cthulhu-Autoren geschrieben worden, die was das ursprünglich für Cthulhu geplant hätten, aber dann hat man halt den Mythos beiseite lassen und hat eben da ein passendes Midgard 1880 um der gehabt.
Ja, das ist, aber das ist überhaupt so. Also wie gesagt, es gibt eben sehr viele, also meines Erachtens Anleihen an Lovecraft oder verschiedene Kreaturen und so weiter, die findet man sehr schnell einmal irgendwo. Also wie gesagt, zum Beispiel auch bei dem, es gibt jetzt ein ich glaube auch von Mythipius, ein Conan-Roleplaying-Game und Conan wird es eben auch so ein bisschen in Richtung Lovecraft verortet, also von der Welt her. Und es gibt jetzt, was ich weiß, es gibt einen Kreaturenband und da sind natürlich auch die großen Alten drinnen, zu einem gewissen Grad, oder gewisse Kreaturen einfach drinnen. Und ja, so Crossovers, Cthulhu mit irgendetwas gibt es eigentlich mittlerweile zuhauf. Also auch in Büchern, in Comics total, also das ist, ja.
Nur weil Cthulhu draufsteht, ist dann ein Cthulhu drinnen, also im Sinne von, wie man es jetzt beim klassischen Kinofilm oder ähnliches hat, da taucht halt irgendwie das Necronomicon auf und dann ist das schon, oder ist das einfach, sind das einfach nur Stilelemente, die dann oft verwendet werden, damit man halt dem näher kommt, ohne dass es wirklich ist.
Ja, es kommt darauf an, was für eine Stellung man bezieht. Also der reine Lovecraft-Purist, der wird natürlich sagen, das hat mit Cthulhu nichts mehr zu tun. Das ist halt. Aber für die breite Masse, es ist so, wie damals eben der Erfolg vom Herr der Ringe von den Kinofilmen, wo er auch auf einmal so viel mehr Fantasy im Mainstream und man hat von da eben auch was übernommen. Und das lässt sich auch gar nicht vermeiden, dass von Lovecraft und von seinem Universum eben immer mehr eben übernommen wird, weil es ist halt in den letzten Jahren sehr, sehr bekannt worden.
Ich muss sagen, dass ich bin da fast, naja, ein ganzer Purist sicher nicht, aber also ein Ausdruck, mit dem ich mittlerweile überhaupt nichts mehr anfangen kann, ist der Begriff Lovecraftian. Also im Prinzip Lovecraftian steht immer für der kosmische Horror und wird meines Erachtens sowohl bei Comics wie auch bei Büchern, teilweise auch bei Filmen, aber auch bei Rollenspielen einfach als verkaufsfördernd verwendet. Es hat dann irgendwas mit Entitäten zu tun, die fast gottgleich sind, die irgendwie unbekannt sind. Vielleicht haben sie auch ein oder zwei Tentakel, damit es ein bisschen mehr nach Lovecraft klingt. Sind aber manchmal schon so weit weg von irgendetwas, was nur mit Lovecraft zu tun hat, dass eigentlich dem Mythos sozusagen, was man glaube ich als Lovecraft-Purist sozusagen da als die Welt verstehen würde, schon so weit weg, dass man es eigentlich jetzt als das man eigentlich als Fan davon nicht mehr angesprochen wird. Nur das weiß man dann halt eher, wenn man das Buch gelesen hat oder wenn man das Rollenspiel dann einmal ausprobiert hat. Mhm. Aber manchmal, also es, meines Erachtens wird das schön, weil es der Begriff schon sehr stark inflationär verwendet. Und
ja, aber das war eigentlich auch seit Anfang an immer, hat ja auch der Holbein zum Beispiel in Lovecraft verwendet für seinen Hexer von Salem.
Gut, aber der Holbein hat im Hexer von Salem, das dem Leser so unglaublich aufs Auge druckt, dass es schon wieder ganz aus ist. Das war schon wieder fast zu viel. Ja,
ja. Ja,
aber ich, ja. Ich sage immer, also ein tiefes Wesen macht jetzt noch keinen Mythos. Ja.
Mhm. Das ist das, auf was ich aussehen wollte, dass im Sinne von, nur weil das draufsteht, muss genau drin sein. Kommen wir zu den Regeln grundsätzlich. Wann ist der Probewürfelt wegen irgendwas? Was ist so der Standard für einen Anfänger?
Ja, wie schon gesagt, Regeln mit einem W100, mit einem Prozentwurf ist eigentlich ein recht einfaches Regelsystem. Man würfelt halt, ob man was Bestimmtes schaffen will. Zum Beispiel, ob man ein Buch findet in einer Bibliothek. Die Abenteuer handeln ja auch sehr viel von Recherche und nicht immer muss man würfeln, sondern meistens sorgt der Spielleiter dazu, dass er die Handouts eben rechtzeitig verteilt, damit das Abenteuer nicht in Stocken kommt. Natürlich muss man würfeln über gewisse Sachen, wann der Wahnsinn droht, also ob man jetzt da Schaden an der geistigen Gesundheit nimmt. Da wird natürlich gewürfelt und ansonsten der Kampf spielt natürlich schon auch eine Rolle, das ist klar, weil wenn es gegen Kultisten geht oder gegen andere Gesetzeslose, es gibt Regeln für Kampf und Regeln für Schusswaffen natürlich, aber indem dass man ja einen normalen Menschen spielt, ist es immer recht gefährlich und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich in Amerika spiele in die 20er Jahre, dann ist es das Recht von jedem Spieler, so sagen sie, dass man eine Schusswaffe mit sich führt und da sage ich gerne, rüstet euch aus, nehmt euch das und es hat nur immer so geendet, dass sie die Spieler meistens selbst viel mehr verletzt haben, als dass da dem Bösen Einhalt geboten haben mit ihren Schusswaffen.
Also so Klassiker wie Munition stecken blieben und.
Richtig. Ja. Man würfelt zwar schwer an Potzer, aber Potzer kommen vor und da kann es halt doch passieren, dass die Kugel einmal an Gefährten trifft und das dann immer schwer, weil so viele Trefferpunkte wie in D&D hat man nicht. Und
das Wichtige ist das, gerade bei Runden vom Günther, man muss immer die letzte Kugel für den eigenen Charakter aufheben. Das haben schon viele auf die harte Tour erfahren. Ja.
Ganz genau, das war ein berühmtes Zitat vom Sigis Stabelbauer bei irgendeinem Abend, der ja gesagt, eine Kugel habe ich noch, aber die letzte Kugel ist für mich.
Ich muss auch sagen, was beim Setting von Cthulhu, also vom Standard-Setting, wenn man es jetzt mal so nennen will, sehr gut ist, ist das, dass man eigentlich halt immer gleich würfeln muss. Also man hat einen Wert und man muss den eigentlich immer unterwürfeln. Der Vorteil ist das, je besser dass man es kann, ja, also desto mehr steigt der, oder der Wert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob 100% theoretisch möglich ist, aber...
Theoretisch, aber...
Und das finde ich sehr spannend. Vor allem, was ich auch sehr spannend finde, ist das Ankreuzen. Also während bei anderen Settings man sozusagen Erfahrungspunkte bekommt und dort einfach steigern kann, wie man es gerne möchte. Sogar bei D&D ist es da so, dass man, wenn man eine Fertigkeit erfolgreich anwendet, also quasi unterwürfeln, darf man sie die ankreuzen und am Ende des der Session eigentlich, also das ist auch ein bisschen, wie es der Meister haben will, kann man dann auf diese Werte sozusagen würfeln, muss man es dann überwürfeln und darf man es dann mit einem gewissen Würfelwurf sozusagen steigern. Das Spannende für mich ist erstens, dass man immer besser wird, aber dass es steigern immer schwieriger wird. Also wenn man schon sehr gut kann, wird einfach die Chance, dass man es überwürfelt, immer unwahrscheinlich. Also das ist sehr gut überlegt worden. Das ist ja jetzt nur die 6. Edition, also die 7. habe ich noch nicht so oft gespielt.
Ja, die 7. funktioniert genauso. Also mir gefällt das auch sehr, dieses Learning by Doing-System. Eine Fertigkeit, was man erfolgreich angewandt hat, kreuzt man sie an und die kann man eben dann steigern.
Ja, bei dieser 3 hast du auch das mit den Würfeln gehabt, was aber immer so Huckepack-System war. Ab einem gewissen Wert hast du dann einen Würfel mehr nehmen dürfen.
Genau, ja.
Aber das für Cthulhu ist auf alle Fälle die beste und interessanteste Lösung für das Ganze, ja.
Und was auch für mich sehr spannend ist, ist das, was sich für mich Cthulhu sehr stark unterscheidet, ist eben mehr, wie der Günther schon gesagt hat, beim Kampf. Also man hat bei vielen Rollenspielen oder bei den meisten hat man eigentlich immer, man hat Attribute, dann hat man Fertigkeiten und dann hat man ein Kampfsystem. Und das Kampfsystem ist sehr oft das, was am komplexesten ist, das, was am meisten irgendwie auch irgendwie aus von den Regeln her gemacht wurde, am meisten gemacht wurde. Bei Cthulhu ist es nicht so. Da gibt es halt die Hilfsweise, die Attribute.
Du würfelst genauso im Kampf auf deinen Wert für Feuerwaffen oder für Faustkampf und das war es mit einem Prozentwurf und bist du gleich oder drunter, dann hast du es geschafft.
Aber der spannendste Wert beim Cthulhu ist eigentlich trotzdem der Wahnsinn oder die geistige Stabilität, wie man es nennt. Also das ist was, wo die Spieler wirklich mitfiebern. Also ich glaube, man kann am Spieler in Cthulhu, wenn man sagt, naja, würfel jetzt einmal Schaden, ja, Lebenspunkteverlust, ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Ja, man ist das aus D&D gewohnt, wenn jeder nur einen Trefferpunkt hat, dann kann man die Orkhorde nur angreifen. Ja. Das kann sich irgendwie ausgehen. Ja. Aber wo man die Spieler wirklich quälen kann, ist mit der geistigen Stabilität. Weil es gibt dann in den erweiterten Regeln, gibt es dann auch so Dinge für Phobien und so weiter, also wo man dann auch von den Spielern dann sagen kann, also du fürchtest dich da jetzt schon vor irgendwas. Ja. Und das ist halt dann auch sehr spannend, vor allem wenn man dann diesen Charakter dann auch vielleicht über mehrere Abenteuer verwendet oder vielleicht sogar eine Kampagne lang spielt, wo er sich halt dann auch Gedanken machen muss, wie komme ich wieder zu meiner geistigen Stabilität, welche Möglichkeiten habe ich da? Und wie wir schon gehört haben, also die Sanatorien zu jener Zeit waren vielleicht auch nicht ganz so heilsam, wie man es gerne gehabt hätte. Irgendwann einmal wandert der Charakter hinter den Spielleiterschirm.
Ja, man muss auch sagen, Cthulhu ist eigentlich nicht ein System, wo man einen Charakter jahrelang spielt, sondern man spielt den Charakter immer dann, wenn es passt zum Beispiel. Man hat als Cthulhu-Spieler meistens einen Charakter für Amerika, das ist ein Amerikaner, mit dem spielt man halt Abenteuer, die in Amerika spielen. Dann hat man vielleicht einen Charakter, der in Deutschland lebt, mit dem spielt man deutsche Abenteuer, wo es ja sehr viel und hervorragende gibt von Pegasus eben. Und so hat man eigentlich mehrere Charaktere immer und nicht einen, den man vom Zero to Hero spielt, so wie in die anderen Systeme, sondern ganz einfach gezielt für gewisse Abenteuer.
Das heißt, wenn man dann Kampagnen spielt, würde es eigentlich anbieten, dass man gleich zu Beginn mehrere Charaktere pro Person macht?
Auf jeden Fall. Es gibt ja einige Cthulhu-Kampagnen. Es gibt ein paar sehr gute Kampagnen. Orient Express zum Beispiel, da wird oder auch Berge des Wahnsinn. In alle Kampagnen ist eigentlich empfohlen, dass man sie zu Beginn mehrere Charaktere macht und dass man dann eben im Todesfall auf einen anderen Charakter zurückgreift. Bei Berge des Wahnsinn ist es ja leicht, das ist eine große Expedition, die da in die Antarktis aufbricht, und unter diesen Expeditionsteilnehmern macht man sich halt ein paar Charaktere, auf die man eben zurückgreifen könnte. Und beim Orient Express, das ist eine lustige Episode von meiner Kampagne, da hat einer einen MI6-Agenten gespielt vom britischen Geheimdienst, und das war so ein Spieler, dieser der typische D&D-Spieler, der da sagt, da gehen wir jetzt rein, bei Cthulhu absolut unempfehlenswert, und dieser Charakter ist dadurch sehr oft gestorben, aber das war dann kein Problem, weil das MI6 hat einfach immer wieder einen neuen Agenten nachgeschickt, damit der herausfinden soll, was ist mit diesem Agenten passiert, der meldet sich dann immer, da müssen wir wieder nachschauen.
Siehst du, das bringt mich gerade zu einer Frage, und zwar, Cthulhu eignet sich relativ gut für One-Shots.
Ja, absolut.
Wenn ihr zum Beispiel One-Shots, speziell du halt als Spielleiter, wenn du mehrere Male denselben One-Shot mit mehreren unterschiedlichen Spielern leitest, nutzt du dann die Erfahrung von den anderen Spielern mit, oder sind das immer abgeschlossene Kapitel?
Das sind immer abgeschlossene Kapitel, also...
Weil die Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe, war, ich habe 3-mal Kinderstimmen geleitet und habe im Prinzip immer das aufgebaut auf die Geschichte von den vorhergehenden Besuchen. Also sprich, die Motivation der Spieler war nicht unbedingt das, was original von der Geschichte drinnen ist, sondern es waren halt Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte von der vorherigen Gruppe, die plötzlich nicht mehr auftaucht ist zum Beispiel. Mhm.
Das ist interessant, habe ich noch nicht gemacht, aber...
Das ist nämlich gut auszukommen von dem her, weil dann haben sie nämlich die Spieler untereinander auch verständigen können nachher und haben so dann auch noch ein bisschen was auszukommen. Es ist immer gut angekommen von dem her.
Das ist auch für mich eine neue Idee. Also bei Cthulhu definitiv noch nicht. Ich habe gewisse Abenteuer, die ich auch öfter meistere. Ich finde es dann immer sehr spannend zu sehen, wie verschiedene Gruppen auf letztlich das gleiche Setting und letztlich die gleichen Probleme reagieren, also welche Lösungswege das gibt. Das, was du beschrieben hast, habe ich eigentlich erst einmal bei einem anderen Rollenspielsystem gemacht, wo ich vor dem Problem gestanden bin. Ich habe mit 2 Gruppen angefangen, zeitlich versetzt, und die 2 Gruppen sind dann irgendwann einmal fusioniert. Und es hat dann Leute gegeben, die dieses Abenteuer schon mal gespielt gehabt haben, und ich habe dann bewusst das Abenteuer eingesetzt und habe es damit konfrontiert, dass eigentlich das, was sie geglaubt haben, das schon gelöst war, eigentlich nicht gelöst worden ist, sondern dass in dem Fall war es eine Art Kult, ja, es war nicht Cthulhu, sondern war was anderes, aber dass der Kult einfach wieder da ist. Und die haben dann auch das Wissen genutzt wieder und haben es aber am Anfang wirklich nicht erklären können. Ja. Also das ist auch ganz spannendes Setting, aber sozusagen aufbauend habe ich es auch noch nie gemacht.
Ich habe das zum Beispiel... bei DSA gehabt, da gibt es ein Abenteuer, einen Drachentöter, das ist ja ein universales Abenteuer, das ist, du nimmst einfach irgendeine Stadt in Aventurien, du hast halt ein Gasthaus, und in dem Gasthaus passieren sonderbare Dinge. Und dahinter stehen ein paar unterschiedliche Fraktionen. Und das habe ich dann im Prinzip in 5 verschiedenen Gruppen eingesetzt, in 5 verschiedenen Orten, mit leichten Abwandlungen. Und jede Gruppe hat es anders gelöst, obwohl die Vorgaben gleich waren, also von dem zu sehen. Aber genauso auch habe ich es dann genutzt im Sinne von, wann dann die Gruppen oder halt die Kinder der Spieler, also der Ingame-Charakter, dann wieder hinkommen sind, dann sind sie auf genau dieses Gasthaus wieder gestoßen und haben schon einen Teil dieser Vorgeschichte genießen können und solche Sachen. Mana. Mana ist so ein Thema, das ist immer so ein bisschen spannend. Mana und Zauber stehen ja irgendwie miteinander verstrickt.
Ja, Mana ist ein Attribut bei Cthulhu, und das ist eigentlich das wichtigste Attribut, wird wie bei Cthulhu übrigens ganz zufällig bestimmt. Das ist kein Kaufsystem, gefällt mir auch immer bei Cthulhu. Du würfelst deine Eigenschaften aus und so bist du. Das erkläre ich immer wieder so, hey, du bist so wie du bist, du hast da keinen Einfluss, und so ist bei Cthulhu, weil da spielen wir normale Menschen. Und dieses Mana wird auch zufällig erwürfelt mit 3W6. Also man hat einen Wert von 3 bis 18 und eigentlich der wichtigste Wert, weil vom Mana leitet sie die geistige Stabilität ab, von Mana leitet sie die Fähigkeit zum Zaubern ab, wobei Zaubern ist eigentlich nicht so das richtige Wort bei Cthulhu. Wir spielen ja in unserer Welt und da gibt es ja keine Zauber. Was es gibt, sind natürlich gewisse, naja, so Rituale, nenne ich es einmal, mit denen man ein bisschen die Realität manipulieren kann, aber Das ist natürlich bei Cthulhu auch so, wenn das funktioniert, das bricht dein Weltbild. Und wenn du sowas machst, dann verlierst du auch geistige Stabilität. Mhm. Also man kann da durchaus solche Zauber irgendwelche Sachen entstehen lassen oder herbeirufen. Und das ist aber abträglich von deiner geistigen Stabilität. Da verliert man halt das. Aber zudem ist im Mana dieser Grundwert, der bestimmt, je mehr Mana das man hat, umso mehr mächtigere Rituale kann man machen, je mehr Mana das man hat, umso geistig widerstandsfähig ist der Charakter dann eben auch.
Das heißt, je höher der Wert, desto besser sind
wir. Ganz genau, ja. Aber indem das zufällig ausgewürfelt wird, ist es immer schön zu sehen, wenn einer sagt, hey, ich habe Mana nur 8, da werde ich nicht lange überleben damit.
Ist er dann dafür auch anfälliger für Visionen oder geistige?
Naja, ich nutze das Mana schon öfters, weil das steht sowohl für Glück als auch für den sechsten Sinn, für die Intuition ein bisschen. Und ich nutze das Mana öfters, dass ich den Spieler drauf würfeln lasse, ob er irgendwas wahrnimmt, was Außersinnliches. Also für das kann man Mana natürlich auch verwenden oder insbesondere in der Nacht, wenn die Spieler schlafen, sage ich gern, macht einen Wurf auf Heucher Mana. Und wenn ein Spieler gut würfelt, praktisch seinen Mana-Wurf schafft, dann kriegt er von mir ein paar so Informationen halt, dass er sich nicht ganz wohl fühlt oder dass er glaubt, da mit diesem und jenem stimmt da irgendwas nicht. Und das ist natürlich auch wieder mit geistigen Stabilitätsverlusten kannst du am Türen haben. Aber der Spieler kriegt Informationen.
Und es ist immer recht eine schaurige Angelegenheit, weil er muss eben rausgehen alleine und er macht es wirklich immer recht schier.
Das kann ich bestätigen, ja. Also Günther ist da sehr atmosphärisch.
Ja, Cthulhu lebt eben von der Atmosphäre und wenn es so ein Spieler solche Hinweise eben gibt, was er kriegt aufgrund von seinem Mana, dann verlasse ich meistens den Raum mit ihm und gehen da aus in den düsteren Vorraum vom Vereinsraum und dann erzähle ich ihm halt das ein wenig mit in so einer getragenen Stimme.
Du hast Glück erwähnt.
Glück, das ist in der 7. Edition dazugekommen. Mit Glückspunkten kann man seine Werte kann man seine Würfe verbessern, dass man einen Wurf dann doch eben nur schafft, wenn es einem wichtig ist, dass man das jetzt unbedingt schaffen muss. Für das gibt es das Glück, genau.
Wobei der Glückswert an sich hat es ja vorher auch gegeben. Das war ein abgeleiteter Wert in der 6. Edition noch. Und da man auf Glück würfeln können. Also das ist.
Was nicht dazu kommt, ist richtig, die Punkte kaufen, genau. Und vorher war es einfach ein fixer Wert, ja.
Richtig.
Von dem her.
Das ist auch was man dazu sagen muss, was bei Cthulhu sehr, sehr positiv ist, nämlich die Rückwärtskompatibilität. Also es ist die 7. Edition, die ist ja sehr, sehr heiß diskutiert worden, aber trotzdem auf einer sehr positiven und sachlichen Ebene, weil es eigentlich das erste Mal größere Änderungen gemacht hat, weil ich glaube, die ersten 6 Editionen, also
die sind untereinander kompatibel natürlich und ich sage mal, auch die 7. Edition ist da genauso kompatibel, weil so groß waren die Änderungen gar nicht. Man hat die Attribute jetzt endlich auch auf einen W100% Wert gesetzt und vorher waren es eben ein 20stel davon und dadurch ist die 7. Edition eben nur mehr gestreamlined worden.
Aber gerade die Rückwärtskompatibilität war eigentlich sehr wichtig, also auch, weil es ist ja lang diskutiert worden, das war vor 2-3 Jahren, nämlich auch auf der Cthulhu-Con damals, also auf der Cthulhu-Convention, ob überhaupt Pegasus sozusagen die 7. Edition ist verlegt oder nicht. Und da war auch eine große Sache, also wie das dann mit der Rückwärtskompatibilität ist und ob das dann noch gegeben ist und so weiter. Und wenn man sich andere Systeme anschaut, die wirklich mit jeder Edition einmal alles umdrehen, dass man sozusagen wirklich alles nochmal neu kaufen muss, das gibt es bei Cthulhu nicht, ja, muss man ganz ehrlich sagen.
Richtig. Davon abgesehen hat Cthulhu sowieso eben sehr minimalistische Regeln und im deutschen Sprachraum, da legt man vielleicht nur ein wenig mehr Wert auf Regeln, weil so ist es halt. Die Österreicher, was ich Erfahrung habe, legen ja das alles ein bisschen großzügiger und nicht so.
Also im Sinne von Regeln sind Vorschläge.
Ganz genau, und Regeln sind Vorschläge. Ein Regelwerk Regeln, ist ein Baukasten, den benutzt man, wie es eben für die Gruppe am besten ist.
Wegen der Regeländerung, ich habe heute wieder das Regelwerk in der Hand gehabt, das Spielleiterhandbuch und das Spielerbuch von der vorhergehenden Version und von der aktuellen Version, und es sind um einige Seiten weniger geworden, gerade beim Spielerhandbuch. Ich glaube, auch ziemlich viele Sachen sehr, sehr stark vereinfacht worden. Mhm. Wir erinnern an diverse Vergleichstabellen.
Ja. Wobei das man sagen muss, dass man eigentlich, mein Spielerhandbuch und Spielleiterhandbuch ist sinnvoll, sinnvollstens, ja, aber ich komme eigentlich so ziemlich ohne das Regelwerk auch aus, indem ich einen Charakterbogen habe, weil der Charakterbogen ist meines Erachtens schon sehr stark selbsterklärend. Also ich habe lang Cthulhu gespielt, ohne dass ich jemals ein Spielleiterhandbuch oder Spielerhandbuch oder Spielleiterhandbuch in der Hand gehabt habe. Es ist sehr viel, es wird einfach sehr viel vom Setting erklärt. Das Setting, das, was man jetzt öfter gespielt hat, beziehungsweise Lovecraft-Geschichten auch gelesen hat, man eigentlich eh keine Erklärung mehr braucht, weil es eben da den literarischen Hintergrund gibt und auch so halt, es wird halt vieles einfach erklärt. Ja. Es wird halt dann bei jedem Attribut erklärt, worum es da geht. Es wird bei jeder Fertigkeit erklärt, worum es da geht. Es gibt ganz viele Berufe, glaube ich, wo man dann sagt, naja, so könnten die ausgestaltet sein. Aber trotzdem, also, das ist auch praktisch. Also man kann relativ schnell meines Erachtens losspielen eigentlich. Und ja. Auch so als Spielleiter, weil man eigentlich von den Regeln her sehr gut auskommt. Das Einzige halt, also die Settings, die Abenteuer, und ja, die muss man sowieso erarbeiten, aber alles andere ist eigentlich, also jetzt auch von Charaktere und Kreaturen eigentlich jetzt nicht so tragisch, weil ja vor allem die wirklich interessanten Kreaturen ja sowieso eigentlich nicht in Werte gefasst sind.
Oder so abseits von der Realität sind, dass du selbst von Werte hättest, die nicht umsetzbar sind am Spieltisch.
Genau.
Ich bin ja, es lebt ja nicht von den Monster, sondern von den Schauer, was die Monster und die Angst, was sie erzeugen, das ist ja mehr wert als das Monster selber und das, was immer wieder in Cthulhu zum Vorschein kommt. Nicht einfach die Kultisten und die Angst und das, was da verbreitet wird. Das ist...
Findest du unterstützend oder anders gesagt, nutzt es Musik oder akustische Berieselung im Hintergrund zur Verstärkung von dem Ganzen?
Nutze sehr gerne, ja. Muss man natürlich dezent einsetzen, aber es gibt ein paar Abenteuer, wo sie so Musikstücke anbieten. Muss nicht immer dieser Bett Alexander sein, wie bei Schwarzes Gold.
Das Grauen.
Aber es gibt zum Beispiel auch dieses Abenteuer von der Preuße, und da kommt so dieses preußische Wiegenlied vor, und wenn man das abspielt und der Raum ist ziemlich dunkel und die Spieler hören das, das hat natürlich schon eine ganz eigene Atmosphäre, und sonst setze ich halt so dezent so Ritualgesänge oder irgendwas ein, wenn eine Beschwörung ist, dass die Spieler wissen, jetzt müssen sie was tun. Und wenn man in spezielle Länder spielt, nutze ich natürlich folkloristische Musik. Also in einem Abenteuer in Transsilvanien spielt man solche rumänische Weisen und so weiter.
Man muss natürlich auch sagen, dass der Günther zu erwähnen vergessen, dass er sehr gern Koyaanis Katsi spielt.
Koyaanis Katsi hat einen sehr guten Soundtrack. Ja, dieser Film von, diese Musik da von Philipp Glass. Spiele schon lange nicht mehr, weil ich einmal zu viel gespielt habe und die Spieler das mittlerweile schon sehr gut kennen, aber eine gute Idee muss ich mir wieder mal aussuchen.
Für mich ist immer das Hauptritual, war im Hintergrund immer Koyaanis Katsi beim Günther. Aber es gibt da mittlerweile einige, also stellenweise werden so die Abenteuer selbst schon Soundtracks produziert. Also ich glaube, Erdenstern ist da sehr gut. Ja. Dann gibt es, wie heißen die so Horrormusik machen? Die
Midnight Express,
Midnight Suite oder irgendwie so. In die Richtung, irgendwie in die Richtung.
Irgendwas so.
Midnight Syndicate, genau. Das war es ganz genau. Das Midnight Syndicate, das ist eigentlich für Cthulhu oder generell für Horror sehr gut. Und was man auch sagen muss, ist, was den Horror bei Cthulhu halt sehr diffizil macht, ist das, dass auf der anderen Seite nicht der klassische Horror ist, also von Kreaturen wie Vampir und Frankensteins Monster, was ja heutzutage eher kein mehr vor die Türe lockt. Ja. Also wir wissen heute bei Vampire, sie glitzern und können in der Sonne existieren und so weiter, so weit ist Kummer, ja, also diese,
ja, leider.
Diese Vampire da. Und auf der anderen Seite will man natürlich aber auch nicht ins Splatter-Bereich hineingehen, mhm, ja, sondern es ist ein anderer Horror. Also es geht nicht so sehr um es ist grauslich und es ist zum Fürchten, also es soll nicht grauslich sein im Sinne von Splattern, man soll sich nicht gruseln im Sinne von die alten Dracula-Filme, sondern es geht darum, dass, zumindest sehe ich das also beim Lovecraft, dass halt ein Unbehagen ausgelöst wird, weil eben Dinge, die für alltäglich genommen wurden, sie ganz anders, also wirklich tragen. Ja. Und das ist sehr schwierig oft zu vermitteln. Ja.
Also du würdest dann Totenschein vorziehen gegenüber einer detailgetreuen Erklärung, wie denn die Leiche jetzt zerhackstückelt vor dir liegt.
Ja, schon, weil auch der Lovecraft eben sehr stark immer mit dem Indirekten gearbeitet hat, mhm, und aber auch bei dem Indirekten, wenn er was beschrieben hat oder wenn er was direkt beschrieben hat, eigentlich auch immer sehr sachlich wissenschaftlich blieb ist. Also das eigentlich nie von einer emotionalen Ebene gemacht habe, was das Ganze sehr, sehr spannend macht. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, Dinge unbehaglich darzustellen. Also
der Lovecraft hat ja hat aber trotzdem sehr bildlich alles beschrieben. Mhm. Also so viele Eigenschaftswörter, wie er in seinen Novellen da verwendet, das ist schon beachtlich. In Die Berge des Wahnsinns, habe ich mir nachgeschaut, braucht er 1,5 Seiten, um ein Fensterbrett von so einer Anlage von die Alten zu beschreiben. Und da muss man sich einmal vorstellen, was das für ein Unbehagen hervorrufen kann.
Das heißt, also jeder, der sich da mit Cthulhu beschäftigen will, wäre eigentlich positiv dazu angehalten, 1-2 Werke davon zu lesen, sei es eine Kurzgeschichte oder halt wirklich Berge des Wahnsinns, was mehr als wie eine kleine Kurzgeschichte ist mittlerweile?
Ja, sowieso. Es genügen ein paar kleine Kurzgeschichten, was man jedem empfehlen kann. Also diese Klassiker vom Grauen von Dunwich bis über Schatten über Innsmouth oder nur ein paar kleine Sachen, eben Cthulhus Ruf vielleicht auch. Noch ein paar Geschichten, sie sind ja nicht lang, hat man schon die Stimmung drauf, die da der Lovecraft in seinen Novellen da verwendet hat. Schon alleine die Beschreibung von das Ding auf der Schwelle, wie man da durch diese Landschaft fährt, mit diese Höfe, mit die Walmdächer, wenn man sich das einmal durchgelesen hat, dann sagt man ganz einfach, so war es bei mir halt, boah, das muss man vermitteln an die Spieler, die wären ja wahnsinnig, wenn sie das hören.
Stimmt, ja, es ist, ich meine, wenn man jetzt alle Geschichten von Lovecraft liest, es gibt bessere und schlechtere, jeder hat seinen eigenen Geschmack und es geht ja da ein bisschen in die Richtung, wohin möchte man gehen, weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, also die Schatten über Innsmouth, das ist halt sehr klar, also sehr, sehr auf Meer bezogen, mit so Fischwesen und so weiter und eigentlich was, wo halt jemand durch eine Stadt, die einem feindlich gesinnt ist, halt durchgeht. Ja. Die Berge des Wahnsinns ist wieder sehr stark in Richtung Expedition und schon ein bisschen Science Fiction. Wenn man zum Beispiel nimmt der Schatten aus der Zeit, wo sozusagen jemand seinen Geist zurückversetzt findet in einen Außerirdischen von früher gewissermaßen, also von vor Äonen, das ist, hat eigentlich relativ wenig mit Mythos zum Teil, ist sehr stark Science-Fiction-lastig. Alles Ding an der Schwelle zum Beispiel, was der Günther genannt hat, das ist mehr so ein bisschen Body-Horror. Also gerade der Lovecraft hat auch sehr viel mit biologischem Horror gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Unter anderem, also wenn man so diese Sachen zum Beispiel jetzt sich überlegt vom Cronenberg, gibt es zum Beispiel den Film wie Die Fliege, also die Neuinterpretation Die Fliege mit Jeff Goldblum, das ist etwas, was der Lovecraft stöhnweise auch halt nicht so plastisch logischerweise, aber trotzdem auch letztlich ausgedrückt hat. Also diese Veränderung des menschlichen Körpers. Also es gibt da wahnsinnig viele Diskussionen und so weiter. Also wie weit er jetzt aufgestellt war mit Rassentheorien und so weiter und ob er jetzt eigentlich ein Rassist war oder nicht. Da gibt es immer Diskussionen, wie gesagt, ist jetzt aber auch fürs Spiel selbst nicht so relevant. Aber
wenn man sagen muss, ich glaube, die 1930er waren sowieso, was das betroffen hat, eben komplett anderes Thema.
Das was war ein jetzt, Kind seiner Zeit.
Ja.
Wie gesagt, das ist jetzt eine Diskussion, die man meines Erachtens nicht zwangsläufig führen muss, wenn man das Spiel spielen möchte, also das Rollenspiel spielen möchte, aber es ist halt auch interessant, weil man es sozusagen ein bisschen aussuchen kann. Also es gibt Abenteuer, die sehr stark in der Form von Science-Fiction gehen, also Horror-Science-Fiction, und es gibt welche, die sehr stark in Richtung Body-Horror gehen. Und dann gibt es wieder welche, wo man sagt, man spielt ja da klassische Geschichten auch. Also zum Beispiel Berge des Wahnsinns, die Kampagne, ist deswegen so interessant, weil man eben letztlich eine Expedition macht nach der Expedition, die der Lovecraft beschrieben hat und quasi dort weitergehen kann, wo der Lovecraft im Buch sozusagen endet. Und das macht es einfach spannend.
Das heißt zum Beispiel, die alten Outer Limits bzw. Ähnliches würde eigentlich fast zu 100% dann zutreffen oder größer als zutreffen aus Vorlage oder aus
Ideen. Sowieso, ja, ja. Twilight Zone und Outer Limits ja, ist immer eine Fundgrube für solche Geschichten und haben mich auch recht beeinflusst, wenn ich mir selbst ausdenke oder so.
Gerade bei Twilight und auch ein bisschen bei Outer Limits hat man ja zum Schluss, also dieser klassische Aufbau immer gehabt, also auch mit einem Twist zum Schluss. Und das ist ja auch was, was der Lovecraft eigentlich auch in einige seinen Geschichten so einen Twist einbaut. Also wo man dann zum Schluss mit dem, stellen wir als letzten Satz, einfach wirklich nochmal alles ändert. Ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen, also Schatten über Innsmouth ist auch sehr spannend in die Richtung, weil es auch das Ende sehr, sehr interessant ist. Beziehungsweise, ja, der Schatten aus der Zeit. Berge des Wahnsinns ist mehr so eine klassische Expedition eigentlich. Das Ding an der Schwelle, ja, durchaus auch. Aber wie gesagt, es gibt da sehr viele andere Geschichten. Also es gibt auch Geschichten, meines Erachtens, die sich ein bisschen gleichen. Also wie gesagt, wenn man jetzt so sich anschaut, das zweite Kapitel vom Ruf des Cthulhu, das ist also drei Geschichten in einer verpackt. Und die andere Geschichte, die Dagon heißt, ist im Wesentlichen vom Setting her ziemlich gleich.
Wir haben ein Setting, glaube ich, auslassen, wobei ihr, glaube ich, Eftenhagen ist eigentlich kein Setting, das ist eigentlich ein komplettes System, gell?
Ein Regelwerk, ja. Ein Regelwerk, was die Lovecraft-Gesellschaft eben ausgebracht hat, nach dem Motto, das soll ein kostenfreies Regelwerk sein, wo jeder dazu was veröffentlichen kann, ohne dass da Lizenzprobleme gibt mit Chaosium oder Pegasus oder wer immer da Cthulhu-Rechte hat. Ja, ist halt ein weiteres Regelwerk zum Cthulhu.
Es ist jetzt, ich meine, in dem Fall ist das von der Lovecraft-Gesellschaft halt auch gepusht worden, aber es gibt auch andere kleine Settings. Also es gibt ein Setting, das heißt Macabre Tales, wo man mit Dominosteinen spielt, aber das ist sogar ein One-on-One-Setting, also wo es nur einen Spieler und einen Spielleiter gibt. Dann auf der letzten Spielemesse in Essen haben wir es gekauft, der Cthulhu Hack. Das ist aber mehr so ein Minisystem. Also es gibt so neben den größeren Systemen und die größeren Systeme, würde ich sagen, zurzeit ist eigentlich das klassische Cthulhu und dann Trail of Cthulhu. Da gibt es eigentlich jetzt die meisten Publikationen, wenn man jetzt einmal von Delta Green und Achtung Cthulhu, die ja letztlich auch in der Richtung, also vom System her gleich sind, absieht, gibt es auch zahllose kleine Cthulhu-ID-Systeme, die stellenweise auch nur online veröffentlicht werden, also mit E-Publikationen, PDF und so weiter. Wenn man da schaut, zum Beispiel bei Drive-Thru-RPG, da findet man wirklich extrem viel, die halt so One-Shot-Dinge auch sind, oft an ein konkretes Setting gebunden. Und ja, auf Tagen reiht sich da ein, wird aber natürlich zurzeit gepusht. Ja. Ob was sich da rauskommt, muss man, glaube ich, erst einmal sehen. Also, was ich so gehört habe auf der letzten Anrufung, glaube ich, wollen sie sehr stark in Richtung Universalsystem auch treiben, mit möglichst vielen Settings und auch Dinge umschreiben auf dieses Setting. Ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt. Die Initiative an sich ist einmal nicht schlecht. Also, ganz im Gegenteil.
Wie kommt jetzt irgendwer zu dem Setting grundsätzlich oder zum Cthulhu, wenn er es jetzt spielen möchte mit seinen Spielern, oder wo schaut er da ein bisschen nach oder wo geht er da drauf?
Naja, die erste Adresse ist natürlich Pegasus, weil die haben eben am meisten Material und wie schon gesagt, hochwertiges Material. Pegasus war ja in der vergangenen Zeit und insbesondere ab dem Jahr 2002, wo der Frank Keller die Chefredaktion gehabt hat, da war ja Pegasus am Höhepunkt von seiner Macht, sage ich einmal, was in Sachen Cthulhu war. Da sind dermaßen viele Sachen herausgekommen, da waren so hochwertige Sachen dabei, auch von deutschen Autoren. Pegasus hat ja das Glück, dass Chaosium ihnen sehr viel Freiheiten lässt. Sie dürfen nicht nur übersetzen, sondern übersetzte Sachen auch erweitern und anders bearbeiten und sie dürfen natürlich auch jede Menge neue Sachen rausbringen und für Cthulhu in Deutschland sind da sehr viele Sachen rausgekommen. Jetzt ist es natürlich weniger geworden, weil Pegasus setzt halt mehr jetzt auf Brettspiele, aber trotzdem ist Cthulhu eben neben Shadowrun das große System für Pegasus und es erscheinen jedes Jahr wieder gute Sachen. Wobei mir auffällt, es erscheinen immer wieder gute Sachen und Filmriss ist sicherlich auch ein gutes Beispiel, aber so diese großen Klassiker von damals, wo man so einen Wow-Effekt gehabt hat, das fällt halt ein wenig in letzter Zeit. Zumindest geht es mir so, vielleicht bin ich ja auch nur ein bisschen übersättigt oder so.
Aber die Bestie, war das nicht eine Neuauflage von einem Klassiker? Die
Bestie war eine Neuauflage von Bruderschaft des Tieres. Das war ein ganz ein schmales Heftel. Jetzt haben sie drei Bände rausgebracht. Aber auch erweitert halt, aber das war auch eine Neuauflage, ja.
Man muss ja dazu sagen, dass, ich meine, ich sage immer ganz gern, dass der Frank Heller so ein bisschen das für Cthulhu da hat, so ein bisschen wie der Steve Jobs bei Apple, muss man ganz ehrlich sagen. Also er hat das echt wieder aufgebaut oder aufgebaut. Und er hat ja nicht nur, also zu diesen Hochzeiten, muss man sagen, hat es ja nicht nur pro Jahr Abenteuer- und Setting-Bände gegeben, sondern auch noch zusätzlich die Cthulhoiden Welten, also im Prinzip ein richtig dickes Magazin, was randvoll war mit wirklich, also man hat es eigentlich schön als eigenen Setting-Band bezeichnen können. Es sind gewisse Settings auch nur in der Cthulhoiden Welten erschienen. Also gerade, glaube ich, Cthulhu war am Anfang eigentlich nur Cthulhoide Welten. Es ist alles gemacht worden von den Leuten nebenberuflich. Ja, also Frank Heller ist ein Staatsanwalt, ich glaube, in Berlin. Das heißt, der hat definitiv auch viel Arbeit und nebenbei hat er das dann noch alles lektoriert und so weiter. Also großartige Leistungen da vom ganzen Team. Aber es ist dann eben, wie Pegasus angefangen hat, dass jetzt mehr auf die Brettspiele setzen, ist halt dann auch zum Beispiel die Produktion zurückgefahren worden. Also ich glaube, so das letzte Jahr, wo dann der Frank Heller auch noch war, da haben sie dann auf einmal dann gesagt, naja, nur mehr drei Bände im Jahr. Und das Problem war dann, drei Bände im Jahr, wenn man dann die Bestie zum Beispiel hernimmt, naja, die Bestie hat drei Bände. Also die meisten Kampagnen werden mittlerweile auf drei Bände herausgebracht, das ist nett, aber dann ist das Jahr und es ist halt außer einer Kampagne, was aber eh schon Sudanerf auf hohem Niveau ist, ist halt jetzt an nichts passiert. Mhm. Aber wenn man dann zum Beispiel jetzt, wer ist wie ich zum Beispiel, der jetzt nicht so viel Wert legt auf Kampagnen, sondern mehr auf Settingbände, ja, dann ist das ein für mich leeres Jahr gewesen. Aber was ihm auch der Günther gesagt hat, Pegasus hat sehr viele Freiheiten von Chaosium. Zum Beispiel die At the Mountain of Madness, also die Berge des Wahnsinns Kampagne, die hat es ja schon lange Zeit vorher mal auf Englisch gegeben. Und sie haben es dann geschafft, das war, glaube ich, so ziemlich das letzte Werk von Frank Heller, nicht nur, dass sie es übersetzen dürfen, sondern sie haben die Kampagne, glaube ich, um nur mehr 50% erweitert. Also das Ding ist jetzt doppelt so dick wie vorher, weil man früher, glaube ich, bei der Hälfte, also vom heute aus gesehen, bei der Hälfte aufgehört hat. Und die K.O., also die Amerikaner haben lange das Problem gehabt, dass die Berge des Wahnsinns nur auf Deutsch gibt. Also das ist umgekehrt. Ja. Und es ist in Wirklichkeit, also Pegasus da sehr, sehr gut dabei, was Cthulhu-Publikationen ist. Ich glaube, die einzigen, die auf einem ähnlich hohen Niveau operiert haben, waren ich glaube, Sandetour, also die französischen.
Die Franzosen sind auch sehr, sehr stark, ja, machen wunderschöne Sachen für Cthulhu.
Die haben ein wahnsinnig gutes Artwork, aber und ich glaube, sie haben letztens die Lizenz verloren wegen Stahlungsschwierigkeiten.
Habe ich auch gehört in letzter Zeit, ja, aber trotzdem, die waren auch immer sehr stark und Sans de Tour war das, genau.
Und ich glaube, also die Deutschen, also Pegasus ist auch mit Sans de Tour dann in Verbindung gestanden und stimmt, es ist nämlich dann das Artwork ausgetauscht worden gegen die zu übersetzenden Texte und so weiter. Also das ist schon wunderbar. Wobei man auch sagen muss, also das auch jetzt grundsätzlich die Chaosium-Publikationen, ja, kenne ich auch auf keinste Art und Weise schlecht sind. Nur man muss trotzdem sagen, wenn man sich zum Beispiel jetzt das Malleus Monstrorum anschaut, also das Kreaturenhandbuch, mittlerweile dann in der zweiten Auflage und glaube ich nur mehr doppelt so dick wie die erste Edition. Und wenn man das Malleus Monstrorum mit dem Malleus Monstrorum, glaube ich, heißt es auf Englisch auch, vergleicht, dann ist halt Malleus Monstrorum auf Englisch ist halt ein sage ich mal, mehr oder weniger gestalteter Softcover-Einband. Und in Deutsch ist das einfach ein Hardcover-Einband mit Lesebändchen und verschiedensten Illustrationen und so weiter. Also es ist ja von der Aufmachung her ist 101, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Ja, also wie ich zu Cthulhu gekommen bin, war ja eigentlich auch nicht recht viel anders. Es hat Bücher gegeben, die wunderschön sind, die wunderschön zum Lesen sind, die sehr viel Know-how gezeigt haben und einfach den Spielfluss und die Atmosphäre extrem gut transferiert haben, von dem her. Bevor ich noch jeweils irgendeine Session von Cthulhu gespielt gehabt habe. Wer sollte es spielen oder wen kann man es empfehlen grundsätzlich?
Jedem eigentlich, also jeden, der sich für das interessiert. Bei Cthulhu ist irgendwie so ein gewisses Interesse als Spieler soll schon bestehen. Sonst ist es so wie zum Beispiel, wenn man ins Kino geht in einen Horrorfilm und es sind Leute dabei, die blödeln, die machen sich über das lustig und so weiter. So soll das dann aber Cthulhu nicht sein. Also es soll schon ein wenig eine Bereitschaft sein, mit seinem Charakter da schreckliche Sachen zu erleben. Und eine gewisse Ernsthaftigkeit gehört natürlich schon dazu. Aber jeden, der das interessiert, sollte das ruhig ausprobieren.
Ich möchte nur erwähnen, es kann jeder spielen, der was sich auf den Schauer einlässt. Da muss bereit sein, es anzunehmen.
Ich würde sagen, stimme natürlich überein, ja. Cthulhu verlangt sicher vom Spiel ein bisschen mehr. Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt der halt das Beer and Pretzel Rollenspiel zum Hirnauslüften erwartet, also quasi ich hacke mich einmal durch eine Monsterhorde durch, ohne, also die so jetzt laufende Erfahrungspunkte sind, wie man so schön sagt, um dann sozusagen mal ein besseres Schwert und eine bessere Rüstung zu kaufen zu können, da ist man sicher falsch. Also das ist ein Problem, also man muss aktiv werden, es ist zum Denken, es sind auch Hirnknoten drinnen, man muss aufpassen, man muss sich konzentrieren manchmal, man muss auch mitschreiben vielleicht hin und wieder oder Mindmaps machen, also ich habe das schon ein bisschen auch versucht, ja, um oft diese komplexen Geschichten auch zu lösen. Ja. Und der Günther hat einmal zu mir gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, also Cthulhu ist halt auch das ideale zweite Rollenspiel und das sehe ich auch so. Also durch das, dass das man mehr so ein One-Shot-Setting hat, wo man nicht so sehr an einen Charakter hängt, der ja trotzdem bei anderen Settings das zentrale Element ist. Also die Gruppenentwicklung, die Charakterentwicklung, ist das halt einmal was, um einmal sozusagen von einer vielleicht anderen Rollenspielrunde, die jetzt auf Kampagne, auf Entwicklung aufgebaut ist, einmal sozusagen so einen One-Shot-Auszeit zu nehmen, aber immer mit dem Wissen, dass ich halt für diesen One-Shot nicht nur als Spielleiter was leisten muss, sondern auch als Spieler, wenn man da wirklich zur Atmosphäre beitragen kann und die Atmosphäre wirklich sehr schnell auch weg sein kann und also Horror zu erzeugen, wenn die anderen, also die Spieler halt da nicht dabei sind, ist halt sehr schwierig, wobei ich natürlich das anderweitig schon erlebt habe, wenn man einen gewissen makaberen Humor hat, das natürlich auch ganz spannend ist. Also ich habe auch bei Cthulhu-Runden schon irrsinnig viel gelacht mit den Leuten, aber manchmal muss man dann halt auch wieder ernsthaft sein und sich auf das einlassen. Ja, und dann ist es auch spannend und dann ist es auch ein guter Abend gewesen oder eine gute Session.
Wie sagst du, Cthulhu ist nicht lustig?
Cthulhu ist nicht lustig, ja, sage ich immer wieder, und trotzdem habe ich auch sehr viele lustige Sachen erlebt in
Cthulhu. Clowns sind auch nicht lustig, sondern
ja, ernstzunehmende Gegner.
Es gibt da Leute, die sich vor Clowns fürchten, sozusagen. Aber trotzdem, also, das ist zum Beispiel auch was, wie man den Horror aufbaut. Also, man kann ja den Horror auch sozusagen ein bisschen auf Humor, also auf das Makabere aufbauen. Also, glaube ich, gerade in Österreich. Sozusagen der schwarze Humor, das ist ja was.
Oh ja, das spielt sicherlich eine. Also.
Ah, glaube ich, das Absurde. Also ich glaube, dass man als Lovecraft-Fan jetzt auch relativ viel mit absurden Dingen, also weil es ja um die Veränderung des Weltbilds geht, sozusagen, glaube ich, auch sehr viel anfangen kann. Und insofern muss man jetzt schauen, aber das ist ja bei jeder Rollenspielrunde. Man ist ein Spielleiter und der Spielleiter lässt man sich auch auf die Spieler ein. Und ja, da ist dann wichtig zu wissen, okay, wie reagieren die auf was? Das habe ich irgendwann mal heraus.
Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass manche Spieler gibt, die durch Cthulhu lernen, auch in Charakter loslassen zu können.
Ja, das sowieso, das empfehle ich auch jedem gleich zu Beginn, wenn ich ihm erkläre, was ist Cthulhu. Das das ist auch immer sehr gut. Und was ich gesehen habe, ich habe auch sehr viele Spieler, die haben einen recht hohen Kreischfaktor. Das sind ein paar Mädels vom Verein. Und wenn du so einen Spieler dabei hast, das ist natürlich sehr, sehr gut für die Runden, weil das wirkt ansteckend auf die anderen und das ist der Stimmung ganz, ganz förderlich.
Ja, so wie im Kino, wenn einer kreischt, kreischen alle. Mhm. Ich betone jetzt einer, weil die Frage, die ich gemacht habe, ist, dass manche Männer lauter und schneller und bevor es nur passiert, kreischen, als wie die Mädels dann kreischen.
Das auf jeden Fall. Also das ist. Wobei das mit dem Charakter loslassen gefällt mir auch sehr gut, weil man wird eigentlich beim Standard-Rollenspiel, sage ich jetzt mal, eher darauf getrimmt, auf die Charakterentwicklung.
Genau.
Und was ich durch Cthulhu auch sehr stark gelernt habe, und das verwendet man dann auch in anderen Runden, ist das, dass man einen Charakter ein bisschen auch manchmal nicht immer nur als klassischer Held, sondern auch, was ja heutzutage in Filmen sehr stark ist, als Anti-Held aufbauen kann. Und das geht bei Cthulhu sehr gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt einmal das Konzept dahinter hat, dass man sagt, naja, der Charakter ist zu einem gewissen Grad austauschbar, man kann nicht dann auch schauen, dass man auf möglichst spektakuläre Weise sozusagen um die Ecke bringt, wo man dann damit auch jetzt Aktionen machen kann, die dem Abenteuer wahnsinnig zuträglich sind und dann zu sagen, ja, okay, dann war's das heute. Also das ist, wo man wahrscheinlich jetzt einen langjährig gespielten, liebgewonnenen Charakter halt nicht wahrscheinlich in D&D oder so opfern würde. Bei Cthulhu geht das viel einfacher, ja, weil da sagt man, okay, gut, dann ist es halt so.
Ja. Naja, was kann ich empfehlen? Also ich kann Cthulhu eigentlich jedem empfehlen, weil, wie schon einmal da gesagt worden ist, es ist eben das beliebteste Zweitrollenspiel und es ist immer eine ganz andere Art zu spielen und von der Atmosphäre, von der Stimmung, wenn das alles passt, ist es, so habe ich zumindest gesehen, immer eigentlich ganz ein besonders schönes Erlebnis.
Ich darf nur sagen, es gibt einige Runden, da reden wir lang nur drüber. Das vergisst man nicht, weil es wirklich so extrem war. Also die Erinnerung.
Ich bin der Ansicht, was bei Cthulhu sehr interessant ist, ist das, dass es eben sehr stark vom Mainstream abhebt, weil es eigentlich jetzt relativ wenig Horror-Rollenspiele sowieso gibt. Mhm. Also den Anfang hat immer gemacht Fantasy. Dann war schnell einmal Science Fiction da. Das sind auch Settings, wo sie sehr viele, sehr schnell damit identifizieren können. Und es gibt an Horror, oder zumindest so wie ich unter Anführungszeichen aufgewachsen bin, also wie ich noch Student war und auch vorher, hat es dann halt als Horror-Setting-Alternative halt nur von White Wolf diese ganzen Settings gegeben. Also Werwolf und Vampire und so weiter. Und das ist halt schon sehr klassisch. Und Lovecraft oder Cthulhu liefert halt einmal was ganz was anderes, was jetzt auch, also gerade jetzt, was Filme betrifft und so medial noch nicht ganz so verarbeitet ist, weil der Stoff von Lovecraft auch sehr schwer zum Verfilmen ist. Ja. Also das Spannende ist einfach daran, dass man nicht unbedingt zu allem gleich ein Bild oder einen Eindruck hat. Und das macht es meines Erachtens spannend. Ja.
Dann bedanke ich mich beim großen Alten, beim Günther, bei der Baldi, die es im Hintergrund immer wieder, wie sagt man da, bereit gemacht hat, doch irgendwas mitzuteilen. Und beim Anwalt. Danke. Dankeschön.
Danke.
Hat euch die Folge gefallen? Wollt ihr zum Thema noch etwas ergänzen, ein Thema vorschlagen oder auch selbst in einer Folge mitwirken? Könnt ihr das unter www.drachentoeter.at als Kommentar hinterlassen oder via E-Mail an podcast@drachentoeter.at schicken. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Drachentöter Mike.